möchte alle von nah und fern ganz herzlich einladen. Mein Thema wird sein, der Schlüssel zur völligen Befreiung. Diese Woche arbeite ich an den Schlüsseln. Ich habe damals oder gestern den jungen Brautpaar die Schlüssel mitgegeben. Was sind so die Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, für ein siegreiches Leben, für ein gesegnetes Leben? Du musst einen Schlüsselbund haben. Und wir haben Schlüssel. Vollmacht, wir haben Autorität. Wir können den Himmel aufschließen, wir können den Himmel zuschließen. Und heute geht es mir um die Befreiung. Du hast Autorität von Gott und du solltest deine Autorität gebrauchen, die du hast. Leider, wir tragen die Schlüssel rum zum Spazieren. Wir vergolden womöglich sie oder hängen sie uns irgendwo auf und sagen, wunderbar, was ich für Schlüssel habe. Und vielleicht hast du zu Hause eine ganze Schlüsselsammlung. Alte Schlüssel, aber die passen nirgendwo mehr in deinem Leben oder die Schlüssel sind ausgetauscht worden. Also ich mache nur Gedanken, wir heute die Schlüssel zur Befreiung. Gott hat uns Schlüssel gegeben in seinem Wort. Sind alte, bewährte Schlüssel, mit dem kriegst du alles auf. So Schlüssel, ja, für alle Schlösser, die passen. Die kriegst du alle Probleme auf, du kriegst alle Schwierigkeiten auf. Du kriegst die Tür, die sogar verrammelt und verriegelt ist. Die kriegst du mit dem Schlüssel Gottes, mit dem Wort Gottes, Wort Gottes. Öffnet die Türen. So, du musst nur das Wort Gottes proklamieren, dieses PIN-Wort eingeben und schon gehen die Türen auf. Nur nebenbei zuerst einmal, bevor ich das Wort Gottes bringe, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen. Nehmt Einladungszettel mit, was draußen ausliegen. Am Mittwoch wird das Thema sein, die böse Falle der Angst. Hast du Angst? Die Falle. Und der Teufel stellt uns Fallen mittels Angst. Und ich möchte, dass ihr das alles erfährt, dass ihr nicht in die Fallen Satans tappt und Angst habt. Angst habt vor morgen, übermorgen, nächstes Jahr oder die Zukunft. Und wenn ihr dran denkt, was jetzt alles im Nordafrika und Nahen Osten passiert. Ich habe heute Morgen gedacht, als ich die Nachrichten hörte, habe ich gedacht, jetzt guck mal, Tunesien war als letztes, jetzt kommt Ägypten und vielleicht morgen, übermorgen Saudi-Arabien, dann Jordanien und plötzlich ist Israel eingekesselt und belagert und plötzlich haben wir ein ganz neues Bild in der Weltpolitik. So, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, hat der Herr gesagt, ich habe die Welt überwunden. Dann am Freitag wird das Thema sein, besiege den Geist des Mangels. So viele Christen sind arme Bettler. Die haben sich noch nicht bekehrt. Beim Heiland, beim Herrn Jesus gibt es keine Bettler. Beim Herrn Jesus gibt es nur reiche, wohlhabende, glückliche, gesegnete Menschen. Und wir sind gesegnet, indem wir andere segnen. Also beim Herrn Jesus gibt es keine Bettler. Die, bitte können Sie mir helfen, können Sie mit. Nein, wir haben einen reichen Vater. Gott ist reich. Er sagt, meines Gold und Silber. Er lenkt Menschenherzen wie Wasserbächen. Wir haben einen ganz reichen Gott. Und Kinder Gottes sind keine Bettler. Könige und Prinzen, die tragen nicht mal Portemonnaie. Die brauchen das gar nicht. Auch keine Scheckkarte. Die haben alles, was sie brauchen. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Wir müssen nur ihn bitten. Die meisten Leute haben nicht gelernt, Gott zu bitten. Wenn du bittest, bettelst du nicht mehr. Du bittest nur Gott. Und der liebe Gott sagt es dann deinen Freunden, Bekannten, das gibt ihm 100 Euro. Steck ihm in die Tasche. Frag nicht viel. Frag nicht, gibt es Spendenbescheinigung, gibt es keine Spendenbescheinigung. Tu das. Weißt du, die Aufträge, wie als Kinder Gottes zum Geben, müssen wir von Gott bekommen. Und nicht vom Teufel, vom Bettler. Weißt du, ich werde heute über Betteln einiges sagen, weil eigentlich manche Leute lernen es nicht. Und die manchen Leute fallen immer wieder auf die Penner und Bettler ein und arme Schlucker. Die kommen auf uns angesetzt sogar regelrecht. Die werden angesetzt. Ja, könntest du mir nicht 10 Euro leihen? Wir leihen niemand, denn der Gesegnete Gottes leiht nicht, steht in der Bibel. Der hat es. Der kann sogar, der kann geben und der will es nicht mehr zurückhaben mit Zinsen. Weißt du, das ist eine ganz andere Methode. Also der Geist des Mangels. Nur nebenbei, ich möchte nur Appetit machen, dass du sagst, ich will von Gott gesegnet werden. Wenn du von Gott gesegnet bist, fühlst du dich nicht mehr arm, fühlst du dich nicht mehr schwach, fühlst du dich nicht mehr krank, fühlst du dich nicht mehr elend, wenn du von Gott gesegnet bist. Am Samstag wird das Thema sein, der perfekte Wille Gottes, Fortsetzung von Freitag. Und dann am Sonntag, so Gott will und wir leben, Kinder Gottes sind keine Bettler, das ist der Abschluss. Aber ich sag noch mehr über die Bettler. Weißt du, Apostel, das waren arme Schlucker, äußerlich. Wir haben nichts und wir geben doch alles. Und Petrus sagt an der Tür da zum Tempel, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus steh auf und wandle. Gesundheit kann man nicht bezahlen. Also dann wären alle reiche kerngesund. Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Du kannst in der besten Privatversicherung sein und du wirst doch nicht gesund. Gesundheit kommt vom Herrn. wohlfühlst oder deine Psyche. So viele Menschen haben psychische Störungen. Weißt du, das kannst du nicht kaufen. Du kannst nicht mit Pillen Freude kaufen. Du kannst vielleicht ein bisschen Vergnügen kaufen und ein bisschen Spaß. Aber die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wie gesagt, ich möchte einladen für nächsten Sonntag. Kinder Gottes sind keine Bettler. Eine Geschichte, wo ich dazu eingestiegen bin, oder mir ist es passiert, bin auch irgendwo reingefallen. In Stuttgart lese ich große Plakate, herzlich willkommen zum Bettlerball. Und natürlich fahre ich auch hin, habe gesagt, bin auch kein Millionär, zum Bettlerball. Also alle herzlich eingeladen, und dann komme ich hin und dann bin, ich traue meinen Augen nicht. Lauter schwarze, große Autos, also mit Chauffeur und alles und so weiter. Und dann kommen Leute mit Frack und Zylinder und Fliege. Und ich bin einfach angezogen und dachte, ich gehe zum Bettlerball, kriege auch was ab. Und da, was ich gelernt habe am Bettlerball, ich möchte euch etwas verraten. Und ich weiß, Kinder Gottes, die sind keine Bettler. Und das ist meine Botschaft diese nächste Woche. Gott hat uns reich gesegnet. So unabhängig von allem. Und dann habe ich noch am Samstag, den 12. Februar, um 11 Uhr und um 19 Uhr zwei besondere Veranstaltungen. Da möchte ich euch herzlich einladen mit Angelika Ament. Angelika Ament war tief in Esoterik und all diesen Dingen verwickelt. Und Gott hat sie rausgeführt. Auf der Rückseite von Einladungszettel habt ihr die Geschichte. Da ist auch ein Buch auf dem Büchertisch. Könnt noch bestellen. Haben wir noch welche Bücher? Ja, wir haben noch ein paar Bücher. So ihre Lebensbiografie. Eigentlich, ihr Zeugnis wurde schon mehrfach hier auch in Berlin im TV, Bibel-TV gezeigt und Himmel, Hof zum Himmel, so vom Evangeliumsrundfunk. Diese Geschichte, das wird euch bewegen, ladet Freunde. Um 11 Uhr ist für Frauen, da werden die Schwestern das gestalten, bringen ein bisschen Fingerfood mit, denkt daran. Bei uns ist das kein Problem, da bleibt so viel übrig sogar noch. Weißt du, Gott segnet uns, wenn Gott die Kinder Gottes segnet, bleibt immer was übrig. Gott segnet die 5 Brote und die 2 Fische und es blieb so viel übrig. Du musst nicht halt bei Gott armselig denken. Gott will deinen Horizont sprengen. So, und dann abends wird sie für alle, da ist, also Brüder und Schwestern sind herzlich eingeladen, ladet Gäste ein für Abend. Wir werden also auch tolerant sein, liebe Schwestern. Das möchte ich euch um Toleranz bitten. Nehmt euch die Männer an. Die Zettel sind verteilt worden versehentlich und ich habe hinten nicht aufgeschrieben, dass es nur für Frauen ist um 11 Uhr. Also ihr werdet auch ein paar Brüder haben, aber denkt, das sind auch Schwestern und Geschwister. Okay, seid tolerant und lasst sie irgendwo in eurer Mitte sein. Und ihr seid herzlich eingeladen. Es werden zwei unterschiedliche Zeugnisse sein. Also was morgens gesagt wird, wird abends vielleicht nicht gesagt werden. Also kommt und horcht euch das an. Dann sind noch ein paar andere Einladungen, Termine, die angekündigt sind. Jan McCormick über seine Erfahrungen im Jenseits und. Schlüssel zur völligen Heilung, zur völligen Befreiung, zur völligen Erlösung, zum siegreichen Leben. Und hier Schlüssel zur Freiheit. Wie werde ich richtig frei? Die meisten Leute sind verklemmt. Schau doch die Deutschen an, wie verklemmt sie sind. Schuldgefühle haben sie. Also ich bin sehr viel gereist und ich bin manchmal über deutsche Menschen entsetzt. Die trauen sich nicht. Jemand kam zu mir und sagte, Bruder Matthäus, bei mir ist ein Wunder passiert. Und ich habe gesagt, was ist denn passiert? Ich kann endlich mal beim Beten die Hände hochheben. Als wenn das ein großes Kunststück wäre. Aber du siehst, wie verklemmt die Menschen sind. Die sind in der Welt draußen nicht verklemmt. Aber wenn es um geistliche Dinge sind, um Beten, Glauben, Gott dienen, sind sie total verklemmt. Und die müssen befreit werden von der religiösen Verklemmung. Von der religiösen. Die denken, ich muss in der Kirche still sein. In der Gemeinde Jesu darf man nicht lachen. Weißt du, Gemeinde Jesu ist ein freudiger Haufe. Martin Luther hat gesagt, wenn ich im Himmel nicht lachen darf, möchte ich dort gar nicht mehr hin. Also im Himmel ist Freude und schon Freude über einen Sünder, der Buße tut. Also die Engel sind nicht verklemmt. Nur die Christen sind oft verklemmt, die schon mit der Muttermilch in Religionen großgezogen worden sind, die also nichts anderes kennen, die sind verklemmt. In der Kirche ist man still, in der Kirche ist man andächtig. Nein, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn du gesegnet bist, dann darfst du Amen, Halleluja sagen. Du musst in einen farbigen Gottesdienst gehen von unseren farbigen Geschwistern. Da geht's lebendig zu. Und ein evangelischer Pfarrer, geistgetaufter Pfarrer aus Frankfurt am Main, hat mal bei uns in Stuttgart gepredigt. Und wir haben so einen alten Pfingstler in der Gemeinde gehabt. Dann hat er was Gutes gesagt. Manche Pfarrer, wenn sie alt und neu zusammenbringen, sagen mal was Gutes. Und dieser alte Pfarrer hat, oder dieser Pfarrer hat was Gutes gesagt und der alte Bruder sagt, Amen! Sagte, warte, ich höre gleich auf. Weißt du, der war nicht gewöhnt. Der hat nur gewöhnt, dass man am Schluss dann nach dem Vater Unser oder nach dem Segen Amen sagt. Nein, wir dürfen auch Amen mittendrin sagen. Weißt du, wenn du in so einem farbigen Gottesdienst bist, ich möchte euch mal einladen im farbigen Gottesdienst. Weißt du, da stehen die Brüder auf. Sag ihm! Und Gott segne dich! Und es geht weiter. Weißt du, Christen sind still, verklemmt. Der weiße Mensch ist verklemmt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Wir brauchen Befreiung. Ich meine nicht nur, dass wir frei sind von unseren Sünden. Das ist ein anderes Thema. Ich bin in Birmingham in England, evangelisiere ich. Bin dort eingeladen in der farbigen Gemeinde, vielleicht so etwa 1000 Leute im Gottesdienst. Und ich wusste, das ist alles nur schwarz, also farbig. So, und ich bin mit ein paar Leuten aus meiner Gemeinde, wir sind ein paar Weiße dabei, also das fällt schon auf, weißt du, dann, das ist schon auffällig. Und ich bin vorne, stehe vorne, und ich klatsche auch in den Händen. Und es geht also rund, und dann kommt ein Ältester nach vorne und fragt den Moderator, ist der bekehrt? Ob ich bekehrt bin? Weißt du, wir denken manchmal an Äußerlichkeiten, Äußerlichkeiten machen nichts oder sagen nichts aus vom geistlichen Stand. So ist er nicht bekehrt. Weißt du, aber wir sollen nicht auf Äußerlichkeiten schauen. Ich war bekehrt. Ich war der Prediger, der Sprecher des Abends. Aber du siehst Emotionen. Aber wir sollten auch frei sein, unsere Gefühle mal laufen zu lassen. Die Leute am Ostermorgen, als Jesus auferstand, die weinten vor Freude. Wie macht man das? Wie kann man vor Freude weinen? Wie macht man das? So, ich lasse es dir. Versuch's mal vor Freude zu weinen. Ja. Also Freiheit. Und wir wollen alle irgendwie frei sein. Wenn ich so die Leute frag, was willst du? Ich möchte frei sein. Ich möchte mich äußern, mich ausdrücken können. Ich möchte frei denken. Ich möchte nicht immer das denken, was mir vorgesetzt wird. Und es ist schwer für manche, so Querdenker zu sein. Freiheit im Denken. Stell dir mal vor, wenn du anfängst, frei zu denken, du fliegst womöglich aus deiner Firma, aus deiner Gemeinde oder aus deiner Clique raus. Oder gehst in eine Psychiatrie, wenn du anfängst, frei zu denken. Wirklich frei sind nur die Vögel. Die machen uns vor. Und Jesus sagt, schaut euch die Vögel unter dem Himmel an. Wirklich frei, die sorgen sich nicht. Die haben ein tolles Leben. Oder ist es was Tolles, frei zu sein? Wir wollen frei sein von Sorgen. Ich sag dir, wo du Freiheit brauchst. Frei von Sorgen, dass du nicht immer denkst, schon jetzt, manche Leute können dir der Predigt gar nicht zuhören. Die denken, was werden wir heute kochen? Wo gehen wir heute essen? Wie bezahlen wir die Miete? Jetzt ist der Monat bald zu Ende. So, frei von Ängsten. Das wird am Mittwoch das Thema sein. Frei von Feinden, dass du keine Widersacher hast. Das wäre doch ein fantastisches Leben. Keine Widersacher. Keine bösen Menschen um sich zu haben. Aber die wirst du hier, solange du auf der Erde wirst, lebst, sie nicht loswerden. Da gibt's immer ein paar Parasiten. Es gibt immer ein paar Schmarotzer. Es gibt immer wieder, die dir was nichts gönnen, die eifersüchtig und neidisch auf dich sind. Aber du musst Freiheit haben. Weißt du, Freiheit beginnt im Herzen. Mancher, der im Gefängnis sitzt, ist freier als der, der draußen rumläuft. Weil Freiheit eine Herzenssache ist. Freiheit ist eine Herzenssache. Frei sein von Sünden, frei sein von der Macht des Satans. Weißt du, so viele Leute sind nicht frei. Ja, ich habe Albträume. Satan ist hinter mir. Christen sind frei. Die sind keine Bettler und die sind auch freie Menschen. Ich habe keine Angst vom Teufel. Der kann da rumspringen, dann pfeife ein bisschen und dann sage ich, du, hier hast du nichts zu suchen. Satan hinter mir. Weißt du, wir werden mit dem Teufel ständig konfrontiert. Auch nachts im Traum womöglich oder wo auch immer. Wir haben Kämpfe, aber wir sind frei. Das macht mir nichts aus. Dir dürfen negative Nachrichten nichts ausmachen. Dir darf Satan nichts ausmachen. Der ist besiegt. Er sollte unter deine Füße sein. So frei von der Verdammnis. Da sind viele Menschen nicht frei. Ach, weißt du, ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Vergiss doch den Schmarrn. Sowas gibt's nicht. Weißt du, wenn du mal dem Heiligen Geist nicht gehorcht hast, vielleicht hat der Herr dir 3-4 Mal was gesagt, tu das, aber du warst zu feige dazu. Bist nicht aus dem Häuschen rausgekommen, hast es und so weiter, hast nicht gewagt. Und jetzt habe ich die Sünde mit dem Heiligen Geist begangen. Weißt du, da müssen schon ein paar Sicherungen durchbrennen, bis du das tust. Also, sei frei von der Verdammnis. Paulus sagt im Römer 8, und er schreibt auch später, es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Wir sind frei von der Verdammnis. Schon Schuldgefühle. Da hast du viel gegessen. Ich habe heute gesündigt. Wie viele sündigen so an Weihnachten? Wie haben die an Weihnachten gesündigt? Du musst jetzt dann nachher ganzen Januar fasten nachher. Also dieses Schuldgefühl, ich habe gesündigt. Du bist verantwortlich für deinen Auf- und Abstieg. Und du stehst dazu, das habe ich gemacht. Oder frei von Schwächen. Wir haben Schwächen, Geschwister. Wenn ich euch fragen möchte, nicht, was deine Stärke ist, wenn deine Schwäche ist, wenn du nicht feige bist, würdest du mir sagen, was deine Schwäche ist. Fernseher vielleicht. Oder Porno. Oder Horoskop. Oder dass du plötzlich da was liest und sagst, oh, das ist unter meinem Tierkreiszeichen. Weißt du, oder irgendwelche andere Schwächen. Aber weißt du, was die Bibel sagt für mich? Paulus wollte, dass sein Pfahl aus dem Fleisch genommen wird. Und der Herr sagte, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir müssen lernen, mit der Schwäche zu leben. Und dann sagt er, als er das kapiert hat, das begriffen hat, dann sagt er, am liebsten möchte ich immer schwach sein. Wenn du das einmal begriffen hast, was es bedeutet, in der Freiheit zu leben, dann wirst du immer dort drin sein. So, wir haben die Freiheit zu entscheiden und die Freiheit zu nützen und zu gebrauchen, was es auch immer ist. Weißt du, du hast die Freiheit, auf den Knopf zu drücken und einen Fernseher auszuschalten. Manchmal ist es Segen, wenn der Fernseher kaputt geht. Und da solltest du auch Gott danken dafür. Gott gibt uns Willensfreiheit, und zwar für alle Dinge. Ich kann mich den Weg entscheiden und den Weg entscheiden. Ich habe Willensfreiheit. Ich kann dem Bösen folgen und ich kann dem Guten folgen. Ich kann das Richtige und das Falsche machen. Ich muss nur wissen, wo ich enden werde nachher, wenn ich diesen Weg einschlage. Wer dem Guten folgt, dem wird auch das Gute folgen. Und so, wir haben die Freiheit. Und wenn wir merken, du, das ist nicht der richtige Weg, wir können uns immer entscheiden. Ich habe die Freiheit, Kursänderungen vorzunehmen. Und solange ich auf dem Fahrrad sitze und trample und in Bewegung bin, solange kann ich in jede Richtung meine Richtung verändern. Wenn ich sage, nee, das ist falsch, dann kann ich die Richtung korrigieren und kann andere Richtung einschlagen. So, wenn du merkst, das ist was falsch, du hast die Freiheit zur Entscheidung. Du hast die Freiheit, Nein zu sagen. Und davon sollten Christen viel mehr Gebrauch machen, von ihren Rechten und ihrer Freiheit. Nein. Und Jesus hat das gemacht, gleich am Anfang uns vorgemacht in der Wüste, dem Teufel gegenüber. Nein, das ist nicht so. Auch wenn er mit der Bibel in der Hand kommt. Du musst nicht alles tun, was dir Leute aus der Bibel vorlesen. Das kann auch der Teufel sein, der dir was vorliest. Hast du das noch nicht gemerkt? Der Teufel kann auch lesen und liest uns die Bibel vor. Er steht geschrieben. Aber was sagt Jesus? Nein, das nehme ich nicht an. Das akzeptiere ich nicht. Er steht auch geschrieben. Und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Bibel kennst. Und zwar sehr gut. Und deshalb macht die Bibelschule mit bei uns. Und kannst im Internet machen, kostet dir auch keinen Cent. So, du kannst lernen, Wort Gottes. Und weißt du, eigentlich mit der Bibelschule, was wir machen, ich habe mir vor, einfach den Menschen zu helfen, ihren Horizont zu sprengen, dass sie frei sind. Frei in Gott. Und schau der Apostel Paulus, wie frei er war. Er war nicht so verklemmt wie manche von den Judenchristen damals in Jerusalem, dass sie kamen. Das darf ich, da beschmutze ich mich, wenn ich mit den Heiden zusammen esse. Wir sind zur Freiheit berufen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und du kannst dich entscheiden, welchen Weg du gehst. Du kannst natürlich erzkonservativ sein. Und kannst sagen, ich will konservativ sein. Na, dann leb konservativ. Aber du wirst keine Freude und keinen Spaß am Leben haben. Du wirst ein Pharisäer werden. Du wirst Schmalspurchrist werden, wenn du das tust. Freiheit, was ist das wirklich? Zuerst einmal, ich möchte mit dem Gegenteil anfangen. Das ist besser, wenn man so einen Hintergrund hat, wenn man schwarz malt. Freiheit ist das Gegenteil von der Versklavung. Das ist Freiheit. Und es gibt mehr als genug Versklavungen, wo Menschen versklavt werden. Versklavt durch Gedanken. Da fängt es an, durch Vorurteile. Versklavt durch falsche Vorstellungen. Versklavt durch eine negative Erziehung. Das macht man nicht. Und du siehst, wie viel das macht man nicht. Hast du schon im Lauf deines Lebens gehört? Im Konfirmandenunterricht, in der Schule, im Elternhaus, im Kindergarten. Weißt du, wir müssen manchmal unsere Finger verbrennen, damit wir wissen, das ist gut und das ist schlecht. Und Gott erlaubt, dass du dich deine Finger verbrennst, manchmal auch deine Zunge. Dass du weißt, das kann man nicht oder das kann man nicht. Versklavt durch falsche Informationen und negative Informationen. Versklavt durch negative Gefühle. So viele Menschen sind Sklaven von negativen Gefühlen. Oh, ist das richtig? Und wie ist das? Versklavt durch alte Verletzungen, nicht verheilte Verletzungen. Versklavt durch dunkle Mächte. Irgendwo bist du reingekommen, irgendjemand hat dich was bequatscht und dann glaubst du an diese dummen Gedanken. Dämonen sind nur dumme Gedanken, wenn du es genau nimmst. Die sind nur in dir. Dämonen gibt's draußen nicht. Ich habe in der Luft noch keinen Dämon gesehen. Aber Dämonen sind in unserem Kopf. Und wenn wir da uns damit beschäftigen, haben wir mit Dämonen zu kämpfen, Tag und Nacht. Versklavt von unsichtbaren Kräften. Ach, da ist eine Wasserader. Weißt du, und dann lässt du da, glaubst du an Wasseradern und irgendwelche anderen Naturkräfte oder Sterne, Horoskop. Du glaubst an diese Dinge. Wir sind frei von diesen Dingen. Kinder Gottes sind frei. Wir sind Söhne Gottes. Wir werden einmal über diese Dinge herrschen. Wir werden über diese Dinge eines Tages stehen. Und deshalb, wir müssen jetzt lernen, in der Freiheit zu leben. Das ist unsere Berufung, warum wir hier sind. Versklavt von Festlegungen. Also, mein Vater ist mit 40 gestorben. Ich werde auch mit 40 sterben. Das ist eine Festlegung. So viele Menschen haben sich festgelegt und die sterben mit 40, 41 dann. Kriegen einen Herzinfarkt. Kennt solche Leute. Ich spreche aus Erfahrung. Und deshalb, ich warne euch. Legt euch nicht fest. Du sollst nicht schwören, steht in der Bibel. Und das, oder Gelübde. Und manche sind an ihrem Gelübde gebunden. Ich werde nicht heiraten. Haben sie irgendwo mal in Dummheit gemacht, weil sie irgendwie eine Enttäuschung im Sex gehabt haben oder in einer Beziehung. Ich werde nicht mehr heiraten und ich werde keine Kinder kriegen. Du kriegst auch keine Kinder und wirst auch nicht mehr heiraten. Wirst dein Lebtag ledig bleiben. Oder hast irgendwo eine Enttäuschung. Befreie dich von den ganzen Festlegungen und Schwüren. Da gibt es eine Möglichkeit, befreit zu werden, aber das ist ein Thema für sich. So, wer an seinen Besitz gekettet ist, das ist auch ein Sklave, mein Geld. Das liebste Buch von manchen Leuten ist das Sparbuch. Und da hängen sie da dran. Es gibt viele Formen von Sklaverei. Versklavt von Organisationen. Also, wir sind zur Freiheit berufen. Versklavt von Kirchen. Meine Kirche, unsere Kirche. Weißt du, eines Tages gibt es keine Kirchen mehr. Eines Tages gibt es keine Organisation mehr. Da gibt es nur noch den Herrn Jesus und den Heiligen Geist und die Gemeinde des Herrn. Und da gibt es sonst gar nichts mehr. Und was ist dann? Und du bist ein Sklave gewesen. Meine Kirche verbietet mir das. Kein Schweinefleisch zu essen. Und dieses nicht und jenes nicht. Sklaven des Unsichtbaren und Sklaven des Sichtbaren. Freiheit besteht darin, dass du dich nicht von irgendjemand unterjochen lässt. Deshalb sagt die Bibel, zieht nicht am fremden Joch. Und meistens sind es die Ungläubigen, die dich versklaven. Die Ungläubigen. Es ist irgendwie mit Beziehungen zu tun und so weiter. Es ist die Frage, mit wem stehst du in Kontakt? Von wem bist du abhängig? Wer beherrscht dich? Und dich kann niemand beherrschen, dem du nicht Macht gibst in deinem Leben. Mich kann Krankheit nicht beherrschen, wenn ich der Krankheit keine Macht über mein Leben gebe. Weißt du, es kann sein, dass AIDS und Schnupfen und Schweinegrippe und was sonst noch über die Welt geht und gehen so viele Pesten. Und du kriegst all das, wenn du erlaubst, ja, das ist wahr, es werden alle krank und wir müssen uns impfen lassen. Weißt du, Gott hat mir ein Wort gegeben bei der ganzen Impfgeschichte. Gesunde muss man nicht impfen und Kranke darf man nicht impfen. Also, wir haben schon den Fall gelöst. Also, du musst dich nicht impfen, denn du kriegst Krankheit, du nimmst die Krankheit an. Du glaubst, Leute, die sich impfen lassen, die glauben an die Krankheit und die werden krank. Die erlauben die Krankheit, dass sie Macht nimmt. Ich fahre nach Indien und da habe ich einfach in der indischen Botschaft nachfragen wollen, für was muss ich mich impfen lassen? Welche Krankheiten sind wichtig? Natürlich Malaria und so weiter, all das, alles. Wenn man in Slums geht und mittendrin da am Äquator irgendwo rumtippelt, muss man sich impfen. Und vor mir ist ein Mann, ein Geschäftsmann mit einer Glatze, aber ein junger Mann mit einer Glatze und hat so ein Kind an den Arm. Und dann sagte ich, war schon 12 Mal in Indien. Mein Herr, lassen Sie sich nicht impfen. Als ich mich impfen ließ, sind mir die Haare ausgefallen und ich bin jetzt mehr gestört gesundheitlich, als ich vorher war. Und ich habe meine Kinder nicht impfen lassen und da ist keiner krank geworden. Meine Frau hat sich nicht impfen lassen und so weiter. Und da ist keiner krank geworden. Wir haben alles überlebt und ich habe das gemerkt, es funktioniert. Du musst nur ein bisschen aufpassen, deinen Kopf einschalten. Du musst nur aufpassen, was du isst, was du trinkst und wie du dich benimmst. Natürlich hat Gott uns Verstand gegeben. Wir sollen die Freiheit haben, unser Verstand zu gebrauchen. Fang an, deinen Verstand zu gebrauchen. Das ist Freiheit. Es ist nicht nur, dass du einfach die Dinge laufen lässt. Die Freiheit ist, seinen Verstand zu gebrauchen. Das Optimale aus seinem Leben zu machen. Und das will gelernt sein. Freiheit ist, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes, Gott wird uns helfen. Mein eigener Schwiegersohn in aller Liebe, der hat sich impfen lassen und sagt, Opa oder Schwiegervater, also wenn du nach Indien fährst und er hat geschäftlich mehrmals in Indien was zu tun gehabt, du musst dich impfen lassen. Habe ich ja gut, aber ich vertraue Gott. Ich habe gebetet und gefastet und ich weiß, Gott wird mich durchbringen. Und der hat sich impfen lassen. In Madras steigt er aus dem Flugzeug aus, sticht eine Mücke, kriegt Malaria und muss hier nach Hause transportiert werden. Und muss dann kuriert werden. Das ging dann Schlag auf Schlag. Du siehst, was nützt die ganze Impfung, wenn Gott dich nicht beschützt? Wem vertrauen wir mehr? Gott oder der Impfung? Oder den Ärzten? Eigentlich unser Chefarzt ist der liebe Gott. So, und wenn der Herr seine Hand über dein Leben hat, dann ist er dein Hirte. Und mir wird nichts mangeln. Ich will nicht Impfung verachten und ich will diese Dinge nicht ablehnen und sagen, das machen wir nicht. Nein, wir sollten unseren Verstand einschalten. Und wozu hat Gott uns Verstand gegeben? Um zu gebrauchen. Und alles, was Gott uns gab, sollen wir freudig, begeistert gebrauchen und auch nützen. Freiheit ist eine Sache, wirklich die Dinge zu beherrschen. Das ist Freiheit. Am Klavier sich zu setzen, nicht die Axt zu nehmen. Ich habe die Freiheit. Ich kann das Klavier jetzt kleinklopfen. Das wäre kein Kunststück. Einen großen Hammer und es wird Kleinholz, habe ich gutes Brennholz nachher. Brennt wie Zunder. Aber ich kann mich hinsetzen, kann ich natürlich nicht. Aber ich könnte. Und ich könnte, wenn ich Beethoven oder Bach wäre oder Mozart wäre, ich könnte aus diesem Stück Holz wunderbare Sachen rausholen. Und genau das ist Freiheit. Aus dem, was Gott uns in unserem Leben hineingelegt hat, das Optimale rauszuholen. So, gebrauche die Freiheit, die Gott dir gegeben hat und hol das Beste aus deinem Leben raus. Das ist deine Freiheit. Und das Schlechte lass liegen. Das Schlechte bleibt hier sowieso auf dieser Erde. Wahre Freiheit ist, Ja und Nein sagen zu können. Das ist wahre Freiheit. Und du hast ein Recht auf Ja oder Nein. Und du solltest deine Freiheit gebrauchen, dein Recht gebrauchen. Du hast die Freiheit zu lieben und zu hassen. Du hast die Freiheit, etwas anzunehmen und etwas abzulehnen. Und Gott will dich befreien, dass du diese Dinge kannst, von dieser Verklemmung, von ganzem frommen Gerümpel, was sich bei dir angestaut hat, von den ganzen Schuldgefühlen und von den ganzen Buchstabenglauben, was sich so als Papierstapeln bei dir angesammelt hat, von den ganzen Zeitfallen. Und weißt du, das teufelsliebstes Möbelstück ist die lange Bank, immer aufzuschieben. Und Gott will dich befreien von diesem Aufschieben. Was du tust, das tue bald. Also immer aufschieben, später, wenn ich erwachsen bin, wenn ich Geld habe, wenn ich verheiratet bin, wenn ich einen Hausstand habe, wenn ich Kinder habe. Befreie dich von diesen ganzen Vorwürfen. Gott will dich befreien von deinen Vorwürfen, dass du dir nicht immer ständig Vorwürfe machst. Warum? Warum bin ich in Deutschland geboren? Warum bin ich Mann geworden oder Frau geworden? Warum diese ganzen Vorwürfe? Befreie dich von den ganzen Schablonen, in die du hineingepresst worden bist. Befreie dich von ihnen. Freiheit ist, abschalten können, umdenken können, anders denken können, querdenken können. Nur in der Freiheit kannst du dein Leben genießen und dein Leben entfalten. Weißt du, wenn du hier eine freie Wand hast und da sagst, machen Sie was, malen Sie was drauf, das ist Freiheit. Aber wenn du alles vorgegeben hast, was du nur noch ausmalen musst, so Ausmalbilder, die gibt es auch für Kinder, aber das ist nur alles für Anfänger. Und du musst eines Tages lernen, frei dein Leben zu gestalten, frei deine Meinung zu bilden, auch beim Bibellesen und beim Beten, welche Form für dein Leben recht wäre. Gott will dich befreien von deinen Minderwertigkeiten und diesem Gefühl der Minderwertigkeit. Ich bin nichts, habe nichts gelernt. Aber ich sage dir, schau doch die Menschen der Bibel an, die gar nichts gelernt haben, wie wunderbar Gott sie gebraucht hat. Wenn er einfach mal ihren Verstand gebraucht, was in dir drin steckt, was du wirklich gebrauchst, ist nicht einmal 10%. Manche brauchen nur 1% und das nicht einmal. In dir steckt noch viel mehr. Da steckt so ein Potenzial drin, das muss nur freigesetzt werden. Der richtige Geist, der richtige Schmiere, die richtige Kraft. Und du setzt etwas frei, kannst plötzlich alles. Ich kenne Leute, die haben sich hingesetzt ans Klavier und konnten plötzlich Klavier spielen, ohne dass sie Klavier gekannt haben. Und ich denke, ihr habt das erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Oder andere Sachen. Du kannst alles, wenn der Geist Gottes über dein Leben kommt. Dann springst du über deinen Schatten. So. Gott will dich befreien von den falschen Erwartungen. Manche sitzen da und erwarten auch was anderes. Dann haben sie erwartet, dass der Pastor kommt mit Talar und Hut und was sonst noch was. Aber da kommt einer vielleicht mit einer Glatze. Und wirst du dem auch zuhören? Falsche Erwartungen, auch was im Gottesdienst geht. Also ich erwarte, heute wird Gott mir begegnen. Das ist eine falsche Erwartung. Da begegnet dir jeden Tag. Noch bevor du aus dem Haus gehst, ist er dir schon begegnet. Also noch im Bett lagst, ist er dir begegnet. Oder als du geschlafen hast, ist er dir begegnet. Falsche Erwartungen, falsche Vorstellungen. Nur heute in der Gemeinde erwarte ich die Begegnung Gottes. Und da wirst du bitter enttäuscht sein und wirst bitter nach Hause gehen. Gott will dich befreien von Zwängen. Befreien von Mutlosigkeit. Er will dich befreien von Ablehnung. Wie viele Menschen sind abgelehnt worden? Nicht gewollt als Kinder? Vielleicht das dritte, vierte, fünfte, sechste, zehnte Kind. Aber Gott will dich. Befreit von Vorschriften. Gott will dich befreien von Vorschriften. Weißt du, hat ein Vogel irgendwo ein Buch oder einen Stadtplan oder Flugplan oder irgendwas? Der hat es im Kopf. Du sollst im Kopf und im Herzen haben die Führung Gottes. Und Gott will dich befreien vom Buchstabenglauben. Der Geist ist es, was dich lebendig macht. Ich habe nichts gegen Bücher, ich habe viele Bücher. Aber ich möchte dich dazu bringen, dass du dich vom Geist Gottes leiten lässt. Viel mehr. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Gott will dich befreien von der Unruhe. Weißt du, du solltest ständig in der Ruhe Gottes sein. Ich habe diese Woche über die Ruhe gepredigt. Die Ruhe Gottes. Kinder Gottes sind ruhig, auch wenn die Welt untergeht. Die wissen also, mir kann nichts passieren, der Herr ist bei mir. Und im letzten Moment, bevor alles auseinanderfällt, wird er mich holen und ich werde beim Herrn sein. Der Friede Gottes ist es, was uns stark macht, Leute. Diese Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit, diese innere Ruhe, keine Schuldgefühle, ist nichts mehr verdammlich an denen, die in Christus Jesus sind. Gott befreit dich von Sorgen, was werden wir essen und so weiter. Das machen alles die Heiden. Willst du ein Heide sein, ein christlicher Heide? Kannst ja sein, dann fang an zu sorgen. Dann wirst du ein christlicher Heide sein. Die Heiden sorgen. Nach dem allen trachten die Heiden, denken die Heiden von morgen bis abends spät. Gott befreit dich von deinen Ängsten. Denk an das ganze Paket, was du rumschleppst. Von der Sinnlosigkeit des Lebens. Weißt du, das ist die große Befreiung. Du weißt, wofür du lebst, du weißt, wofür du arbeitest, du weißt, wofür du dich einsetzt. Du weißt, jede Kleinigkeit, es hat einen Sinn, es hat Wert, im Blick auf die Ewigkeit. Befreit von der Sinnlosigkeit. Befreit von der Unsicherheit. Das gehört zur Ruhe. Weißt du, du bist sicher. Das hat der Herr gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Dann brauchst du keine Fantasien und so weiter. Du bist sicher, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott befreit dich von Unsicherheiten. Ist das gut? Komme ich in den Himmel? Zu mir kommen immer wieder Leute, die sind bekehrt und getauft und schon ein paar Mal getauft sogar. Bei manchen reicht es einmal nicht. Die müssen fünfmal getauft werden und kapieren es immer noch nicht. Ja, bin ich wirklich Kind Gottes? Ich habe gesagt, hast du Jesus aufgenommen als deinen Herrn? Ja. Glaubst du an den Herrn Jesus? Ja. Ich habe gesagt, was willst du noch mehr? Alle, die Jesus aufnehmen, werden selig werden. Aber der Teufel will uns immer ständig verunsichern. Und das ist, wovon der Gott befreien will, von der Unsicherheit. Bin ich jetzt ein Kind Gottes? Und wenn du in der Sünde gefallen bist, bist du immer noch Kind Gottes. Denn Gott hat dich erlöst als Sünder und nicht wegen einer Sünde. Dich hat er als Sünder erlöst. Und du fällst in die Sünde. Wenn meine Kinder draußen gespielt haben, die haben sich öfter schmutzig gemacht und mussten in der Dusche. Oder die Badewanne. Und deshalb haben sie nicht aufgehört, meine Kinder zu sein. Du bist Kind Gottes bis zum Rest deines Lebens, wenn du Jesus aufgenommen hast. Und du kannst, ja, habe ich noch den Heiligen Geist? Der Teufel will dich verunsichern, dass du nicht den Heiligen Geist hast. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, muss nicht in Zungen beten, steht nirgendwo drin. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und Jesus Herr nennen kann. Kannst du Herr Jesus sagen? Selbst am Tischgebet, komm Herr Jesus, wenn du da schon dieses Tischgebet sprichst, wenn du Jesus Herr nennen kannst, hast du den Heiligen Geist und lass dir nichts anderes aufschwätzen, von niemand. Das sind alle Schwätzer, auch wenn sie Pfingstler sind manchmal und Charismatiker. Ja, du musst in Zungen reden. Zungensprache ist nichts anderes, dass du aus deiner Verklemmung rauskommst. Das ist der erste Weg, der erste Schritt. So wie bei einer Sektflasche, da machst du den Korken auf und da sprüht es und dann kriegst du deinen Sekt. Und dann, weißt du, und die meisten Leute können Gott nicht dienen. Zungensprache ist eine Ausrüstung zum Dienst. Ihr werdet meine Zeugen sein und das Erste, was passiert, sie kamen von der Verklemmung weg. Und Petrus und die Elf traten auf und sprachen die großen Taten Gottes. Plötzlich bist du frei von der Verklemmung. Und das ist, was der Heilige Geist möchte. Er möchte dich befreien von deiner Verklemmung. Weißt du, dass du immer, wenn du über Jesus sprichst, du kannst über alles sprechen, aber wenn du über Jesus sprichst, hast du einen Frosch im Hals. Und dieser Frosch, der muss rausspringen. Das ist die Zungensprache, Leute. Nichts anderes mehr. Und weißt du, und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann kannst du in Sprachen beten, dann bete der Heilige Geist aus dir. Ich will dich von dieser Verklemmung, ja, ich muss in Zungen beten. Nein, du musst es nicht. Nur beim Kommunismus muss man was. Aber Kind Gottes, du hast die Freiheit. Ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Weißt du, ja, wir müssen immer in Sprachen, damit der Herr kommt, singen und Gott loben und preisen. Nein, ich will oder ich will nicht. Und wir müssen wissen, wir haben Freiheit. Und ich kann laut beten und ich kann leise beten. Gott hört mich immer. Ich habe die Freiheit. Der Schlüssel zur Befreiung. Weg von der Verklemmung, von der religiösen Verklemmung. So, Gott will dich befreien von deiner Unentschlossenheit. Ja, ist das richtig? Ist das der Wille Gottes? Und da fragst du den ganzen Tag nichts anderes. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist in dir drin. Du weißt es ganz genau. Hör auf deine innere Stimme und tu das, was deine innere Stimme sagt. Das ist der Wille Gottes. Die Entscheidung nimmt nicht der liebe Gott ab, die Entscheidung hast du. Gott sagt, ich habe dir Verstand gegeben, ich habe dir Geist gegeben, ich habe dir meinen Heiligen Geist noch gegeben. Gebrauche deinen Verstand und entscheide. Nein, das werde ich nicht essen. Oder? Heute habe ich so Appetit auf was ganz Besonderes. Und dann entscheidest du. Und das ist für dich keine Sünde, weil du dich entschieden hast. Oder gestern haben wir unsere beiden Leute geheiratet. Was ist Ehe? Die meisten Leute haben keine Ahnung von Ehe. Die denken, Ehe ist, wenn zwei im Bett gehen und Sex haben und Kinder machen. Das wäre Ehe. Ehe steht und fällt allein mit dem Willen. Der Standesbeamte oder der Pastor fragt, willst du? Und wenn du die nicht willst oder den nicht willst, kannst noch 10-mal ins Bett gehen, kannst 10-mal da zusammen wohnen. Ich muss mich zwingen, mit meinem Mann oder meiner Frau zusammenzuleben. Nein, du musst dich nicht zwingen. Es ist deine Wille. Dein Wille. Die Ehe ist reine Willenssache. Und es steht und fällt mit dem Willen. Wenn du willst, okay. Wenn du nicht willst, kann alles noch so vollkommen sein und noch so alles so scheinheilig sein, so alles. Aber wir möchten den Schein wahren. Vergiss den ganzen Schein. Scheinchristen machen das. Du hast die Freiheit. Und weißt du, wenn die Frau oder der Mann das nicht mehr will, dann könnt ihr viel machen, als alles nur Theater. Alles nur Theater. Der Wille. Deshalb, wenn ich Eheberatung mache und mit Leuten über die Ehe spreche, frage ich, willst du mit deinem Mann, mit deiner Frau noch zusammenleben? Wollt ihr das noch? Und wenn die sagen, ja, wir wollen mit Gottes Hilfe, dann ist okay. Und dann wird Gott euch auch helfen. Aber wenn ihr nicht wollt, vergiss es alles. Ist alles nur Theater. Auch frommes, religiöses, kirchliches Theater. So, du hast die Freiheit, Ja und Nein zu sagen. Und dein Wille entscheidet. Dein Wille entscheidet über dein Fortkommen und so weiter. Und das sind viele so unentschlossen. Was ist der Wille Gottes? Und weißt du, der Wille Gottes ist als Monogramm in deinem Herzen schon lang geschrieben. Du weißt es und du willst es nicht wahrhaben. Das ist dein Übel. So, Gott befreie dich vom Perfektionismus. Das ist deutsche Befreiung, was nötig ist. Die Deutschen wollen alles vollkommen machen und die machen erst was, wenn alles perfekt ist. Gott befreit dich von Perfektionismus. Gott befreit dich, dass du alles so, ja, alles ganz genau machen willst. Auf dieser Erde ist nichts Genaues. Es gibt nichts Perfektes. Selbst die Sonne, das perfekteste Wesen, hat Flecken. Und zwar ganz gewaltige manchmal. So, Gott befreit dich von deiner Traurigkeit. Das ist auch dazu, das sind also praktische Sachen, Konsequenzen. Weißt du, wie befreit Gott dich von der Traurigkeit? Die meisten Leute haben keine Ahnung. Wie befreit Gott einen von seiner Traurigkeit? Soll ich euch sagen, wie er das macht? Dann sagt der Herr Jesus, macht die Tür auf und jagt die ganzen Klageweiber raus. So werdet ihr von Traurigkeit befreit. Du musst alle Traurigkeit rausschmeißen. Und du entscheidest, wer in deinem Leben als Untermieter da sind oder nicht. Wenn du Traurigkeit erlaubst in deinem Leben, dann wirst du traurig sein. Du musst anfangen, andere Gäste aufzunehmen, deine andere Hochzeitsgästeliste aufschreiben. Wer in deinem Leben rein darf und wer nicht. Und die anderen speist du raus. Du sagst, wer da reinkommt. Es ist ja dein Leben. Es ist dein Glück. Es ist dein Gefühl. Es sind deine Emotionen. Und Gott hat uns den Schlüssel gegeben. Und er sagt, ich gebe dir die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Und sie rauszuschmeißen. Weißt du, was Schlangen und Skorpion ist? Dass du die rauskickst. Das ist deine Arbeit. die rauszuschmeißen. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, ihr werdet Schlangen und Skorpione vertreiben. Das macht nicht der liebe Gott, das macht nicht der Heilige Geist, das macht auch nicht Jesus, das machst du oder niemand. Schlangen und Skorpione vertreiben. Du hast Autorität. So, Traurigkeit wird ganz einfach gelöst. Raus, weg mit euch, weg, 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 weg. Ich will euch nicht sehen. Gott befreit uns von Normen, Diener. Und dann deutsche Industrienorm. Gott befreit uns von Normen, dass du nach Normen lebst, Schablonen. Gott befreit dich von Menschenhörigkeit. Dann fragst du, was denkst du, Schwester, was denkst du, Bruder, was denkst du, Pastor? Was denkt der Evangelist, was denkt der Bischof, was denkt der Papst? Und jeder wird eine andere Meinung haben. Du solltest hier diese Meinung fragen. Was sagt die Bibel? Und was sagt der Heilige Geist? Was sagt mein Kopf? Was sagt mir mein Herz? Was sagt mir mein Bauch? Weißt du, es ist nicht kompliziert, sich zu entscheiden, wenn du auf deinen Bauch hörst und dein Herz hörst und deinen Kopf hörst. Das sind drei Sachen, die mitentscheiden in deinem Leben. Ganz einfach. Aber natürlich, das ist seelisch. Ja, du bist Seele. Und du bist Geist. Und du bist Körper. Und du musst dich von den falschen Vorstellungen, religiösen Vorstellungen, dich befreien. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Nicht, wie es dem lieben Gott im Himmel geht, sondern wie es deiner Seele geht. Und deine Seele, wenn sie voll von Gott ist, wird sich göttlich entscheiden. Freiheit ist sich binden und lösen, je nach Bedarf. Das ist Freiheit. Ich binde, ich will mit dem nichts zu tun haben, ich lehne es ab, ich sage nein. Oder das will ich und das werde ich tun und das kann mich von niemand abhalten. Freiheit hat mit binden und lösen was zu tun. Sich binden und sich lösen, auch dazu. Du hast Autorität. Du hast die Freiheit zu vergeben oder die Sünden zu behalten. Du hast die Freiheit. Also dem vergebe ich nicht. Du kannst Fehler also vergeben den Menschen und du kannst sie behalten. Das ist ganz einfach. Aber weißt du, was ich dir sage? Wenn du den Menschen die Fehler nicht vergibst, wenn du mir nicht vergibst, habe ich nichts davon. Kannst behalten, so viel du willst. Also mir macht es nichts aus, wenn du mir nicht vergibst. Und ich brauche deine Vergebung nicht. Und ich bin auf deine Vergebung nicht angewiesen. Wenn du mir nicht vergibst, schadest du nur dir selbst. Schadest du nicht selbst. Wenn du einem Menschen nicht vergibst, schadest du dem Menschen nicht. Kannst behalten und kannst denken, was du willst über den. Aber du schadest dir selber. Du frisst dich selber auf. Du schadest dem anderen nicht. Und deshalb will ich dir sagen, es ist so wichtig, dass du befreit wirst von der fremden Schuld, die du so in deinem Herzen hast. Also, mich interessiert deine Vergebung absolut nichts. Kannst du mir kommen und sagen, ich vergebe dir. Ich habe nichts davon. Ich habe nichts davon. Kann man manchmal Leute, Pastor, ich habe negativ über dich gedacht. Ach, was denkst du, wie viele Leute negativ über mich denken? Und noch schlimmer, wie viel negativ sie über mich reden? Aber das ist ihr Problem. Die verbauen sich selbst den Weg. Die vermasseln selbst ihr Glück. Die zerstören sich selbst. Und deshalb, das gilt also, was du mir gegenüber machst, das kannst du jedem anderen gegenüber auch übertragen. Du schadest nur dir selbst. Ich kann ohne deine Vergebung leben und ich kann mit deiner Vergebung mir nichts kaufen. Weißt du, wenn dann Leute kommen, bitte, ich habe über dich negativ gedacht. Ich habe gesagt, also bitte in der Zukunft denkst positiv über mich. Denn ich kann von deiner Vergebung jetzt hier gar nichts kaufen. In der Bibel heißt es, wenn ihr noch was habt gegen irgendjemand, vergib. Trag das Ding nicht nach. Weißt du, du kannst gar nicht beten, wenn du noch im Herzen gegen irgendjemand was hast. Dein Gebet ist gestört. Das ist dein Problem. Mein Gebet ist nicht gestört. Ich bete weiter. Und ich glaube weiter und ich gehe weiter meinen Weg. Wenn du nicht vergibst, schadest du nur dir selbst und verbaust dir den Weg zum Himmel. Ärgerst dich saumäßig, zerstörst dich. Weißt du, du brauchst Vergebung. Deshalb vergib. Und wer mir die Sünden nicht vergibt, dem werden sie behalten. Und denk an diesen Schalksknecht. Oder der da nicht vergeben konnte und wollte. Wenn du nicht vergibst, kommst du nicht weiter. Bringst dich selbst in die Hölle und machst die Hölle auf Erden durch. Brauchst gar nicht dort mehr hinkommen. Echter Glaube kann nur in Freiheit gedeihen, indem du vergibst, nichts nachträgst. Jesu Leute sind freie Menschen. Jesus ist König von freien Leuten, die ihm freiwillig dienen, die sich ihm freiwillig angeschlossen haben, die ihm freiwillig nachfolgen, ohne Zwang und ohne Muss. Und Jesus trickst nicht. Jesus manipuliert nicht. Er überredet einen nicht. Du musst mir nachfolgen. Alles, was Jesus tat, war immer freiwillig. Aus freien Stücken, aus freier Überzeugung, innere Überzeugung bei Jesus. Der Schlüssel zur Freiheit ist deine Entscheidung. Nur deine Entscheidung. Du bestimmst, wie es mit dir weitergeht. Ob du Sklave bist oder ob du ein Freier bist. Dein Stand bestimmt deine Freiheit. Worauf du stehst, was dein Fundament ist, worauf du dein Leben baust, was du annimmst und was du ablehnst. Du kannst als Freier geboren werden und stirbst doch als Sklave. Je nachdem, wenn du dich da immer unterordnest, Bücklinge machst und Fußabstreifer wirst von jedermann. Kinder Gottes sind keine Fußabstreifer. Und ich sage das ganz bewusst. Du musst deine Meinung haben, deine Meinung vertreten. Und stell dir mal vor, du weißt in deinem Herzen, was richtig ist. Und wenn du das nicht Richtige tust, und da wirst du zermürbt, da wirst du fix und fertig gemacht, du wirst Sklave. Und wenn dir einmal, zweimal, dreimal der Wille gebrochen wurde, hast du kein Rückgrat mehr. Der Teufel versucht dich zu unterjochen nur. Weißt du, zur Gemeinde Gottes, zur Gemeinde Jesu, gehören nur Freiwillige. Das richtige Wort für Gemeinde Jesu heißt Ekklesia. Herausgerufene. Sie sind herausgerufen und nur Freie durften in der Versammlung, in der griechischen Versammlung entscheiden. Nur Freie. Du hast keine Entscheidungsfreiheit, wenn du nicht ein Freier bist. Sklaven haben kein Wort zu melden, die haben nichts zu sagen, sind unmündig eigentlich, obwohl sie vielleicht intelligenter sind wie der Herr. Freie haben nur Stimmrecht, durften mitreden, waren mündig, nur Freie. Und du bist zur Freiheit berufen, herausgerufen, Ekklesia. Jesus kam in eine Welt, die war total unfrei. Drei Viertel des römischen Imperiums waren Sklaven oder unterjochte. Rom kontrollierte alles und das ist, was heute bis heute noch so ist. Heute würde ich sagen, fast 95-98% sind Sklaven von den Menschen. Sie werden überwacht, Kameras überall, kontrolliert, bevormundet. Da wird alles diktiert durch die Medien. Weißt du, hast du noch eine freie Meinung? Kannst du gegen den Strom schwimmen? Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom, nur Tote mit dem Strom. Das ist Freiheit, gegen den Strom zu schwimmen. Jesus brachte uns die wahre Freiheit des Himmels. Kümmerte sich Dreck um Rom, hat nicht gefragt, Augustus, darf ich geboren werden? Der kam in Bethlehem zur Welt. Der hat nicht die Juden gefragt, Herodes, was denkst du darüber? Der hat sich nicht gekümmert um das jüdische Gesetz damals oder der Vorschriften der Eltern, der Alten, wann man die Hände wäscht, wie man die Hände wäscht. Ihm hat Dreck die Meinung der Leute interessiert. Er ging seinen Weg, hat die Frauen angenommen, die Kinder gesegnet. Er zeigt uns den Weg der Freiheit. Und Gott ist ein befreiender Gott, der uns vor Verklemmung vom Pharao befreit. Nicht alle wollen natürlich die Freiheit. Ich denke nur an Amerika, als Lincoln den Leuten die Freiheit brachte. Viele wollten wieder Sklaven, weil es war so schön. Weißt du, alles geplant, alles vorbereitet, alles schön in Ordnung. Hast bestimmt das Buch Onkel Toms Hütte gelesen. Weißt du, das sind manche, die wieder, manche sind in die Freiheit gerannt und für die Freiheit gekämpft, aber andere, die wollten wieder die Vordenker und Vorbeter und Vorsänger haben. Freiheit will gelernt sein. Freiheit will gelernt sein und wir müssen lernen, die Freiheit zu erleben. Die Freiheit, wenn du einmal die Freiheit geschmeckt hast, willst du gar nicht mehr was anderes. Nicht alle wollen geheilt werden. Ja. Nicht alle wollen geheilt werden. Gesundheit ist Freiheit von der Krankheit. Die Krankheit, wir werden krank, wir werden angesteckt alle. Aber Gesundheit ist, dass du so stark, dein Immunsystem so stark ist, dass du die Sachen abschüttelst. Das ist Freiheit. Aber weißt du, wenn manche geheilt werden, soll ich dir sagen, was dann passiert? Die haben nichts mehr zum Jammern. Die müssten arbeiten gehen, womöglich. Oder, ja, die kriegen das und das nicht mehr. Das ist, weißt du, deshalb wollen manche gar nicht geheilt werden. Nicht alle wollen frei sein. Denn die wüssten gar nicht mehr, wie sie leben sollen dann. Was stellen wir wohl an? Weißt du, dann ist für manche dann das Leben wieder langweilig, wenn sie nicht mehr Sklaven sein müssen, immer danach dem und jenem suchen müssen. Dann müssen sie wieder neue Freunde suchen. Und sie müssen ihre Gewohnheiten aufgeben. Das ist, wenn die Freiheit plötzlich kommt. Viele Israeliten, als sie aus Ägypten auszogen, die wollten wieder zurück nach Ägypten. Wir haben dort Knoblauch gehabt und Gewürze und das Fisch gab's doch kostenlos. wieder zurückgehen. Warum jetzt hier in der Wüste muss man jetzt nur Manna. Sie wollten zurück, weil es bequemer war. Weißt du, wenn du mit Gott gehst und Gott sagte, wenn ihr nach Kanaan kommt, Kanaan ist ein ganz anderes Land als Ägypten. In Kanaan, da gab es die Kanäle, da hat man die Schleuse aufgemacht, dann kam Wasser, da wurden die Felder überflutet. Aber in Kanaan, ihr seid auf dem Früh- und den Spätregen angewiesen. Da hängt es von dem Wandeln mit Gott euer Leben ab. Und das will gelernt sein, mit Gott zu wandeln, mit Gott spazieren zu gehen, mit Gott im Gleichschritt zu gehen. Und die wollten wieder zurück. Du musst, wenn du frei werden willst, als erster Schritt deine Sklavenmentalität abgeben und aufgeben. Diese Sklavenmentalität muss einen anderen Lebensstil dir anzulegen, andere Interessen, nach anderem Gesetz leben, nicht mehr nach diesem alten Sklavengesetz. Ein anderes Denkweise muss Gott dir schenken. Freiheit will gelernt werden, diese Sklavenmentalität. Pastor, sag uns doch ein Wort. Und dann musst du in Konkordanz gucken, was soll ich dann dem sagen? Du solltest deine Konkordanz in deinem Herzen haben. Wie frei ist wirklich der moderne Mensch heute, wenn du ihn fragst? Ich bin frei. Aber dann, du siehst, wer ihn alles diktiert. Freiheit ist, aus allem das Beste zu machen aus deinem Leben, das Optimale. Das selbst, weißt du, im Zug zu sitzen, im Flugzeug zu sitzen, das ist keine Freiheit. Im Auto zu fahren, selber zu steuern, zu wissen, jetzt will ich einen Parkplatz benutzen. Und jetzt will ich voll durchfahren, ich will nicht hier Station machen und anhalten. Ich will nicht diesen Weg nehmen, nein, ich möchte diesen Weg nehmen. Das ist Freiheit. Flexibel zu sein. Als Christ. Sich nicht gleich über alles aufregen. Das ist Freiheit. Veränderungen annehmen und aus der Veränderung das Beste zu machen. Und wir sind in einer Welt voller Veränderung. Und Leute, der Heilige Geist möchte euch erziehen zur Freiheit, dass ihr die Veränderung, die um euch herum passieren, dass ihr sie aufgreift und dann auch das Optimale aus eurem Leben macht. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Das ist Freiheit. Mir ist alles erlaubt. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich bin zu allem fähig. Ich kann mir alles leisten. Oder auch nicht, wenn ich nicht will. Mir kann nichts schaden. Das ist Freiheit, über die Dinge zu stehen. Nicht unter den Dingen, sondern über die Dinge zu stehen. Er hat die Freiheit, sich zu entscheiden oder nicht, was er macht. Beides ist ihm offen. Und das ist Freiheit. Ihr habt Wahlmöglichkeit. Unmündige Bürger, also nicht Ekklesia, nicht Herausgerufene, die haben keine Wahl. Die müssen Sklaven sein, die nicht herausgerufen sind. Nur die Herausgerufenen haben Wahl. So, es gibt viele Christen, die haben sich aufgegeben, die sind nur noch einseitig. Weißt du, wenn ein Christ 3-4 Jahre Christ ist, hat er ein großes Problem. Er ist verklemmt. Wenn du aus der Welt kommst, die Menschen, die aus der Welt, aus der Sünde, aus der Nacht und Finsternis kommen, die sind nicht verklemmt. Die sind noch so einfältig, noch so, ja, die entdecken die Welt ganz neu. Aber wenn du ein paar Jahre, nur ein Jahrzehnt muss es nicht mal sein, 7 Jahre, bist du verklemmt als Christ? Das nicht und das nicht und das nicht. Paulus sagt, ich vermag alles und mir ist alles erlaubt. Aber Christen werden einseitig. Du musst von der Einseitigkeit erlöst werden. Christen sind vielseitig. Christen sind vielseitig. Weißt du, so viele Menschen haben sich der Welt entfremdet. Die kommen mit dem, stell dir mal vor, du schickst sie das zum Einkaufen, die kommen nicht mehr zurecht. Die haben das nicht mehr gelernt. Oder verlernt. Die verstehen die Welt nicht mehr. Die sprechen nur noch Kananäisch. Das ist die Sprache der Christen. Weißt du, er ging für was? Wir müssen frei sein. Auch die Welt kennenlernen und die Welt verstehen. Wir müssen nicht von der Welt sein. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Aber wir dürfen nicht weltfremd werden. Und das ist in der Christenheit ein ganz großes Problem. Weltfremd. Die lesen keine Zeitung. Hören keine Nachrichten. Wir lesen nur die Bibel. Und das ist auch falsch. Nur die Bibel zu lesen. Oder wir sprechen nur mit Christen, weil es ja Sünde ist, mit Weltmenschen zu sprechen. Nein, Gott liebt die Menschen. Und du solltest auf die Menschen zugehen. Und die Menschen verstehen. Und die Menschen dort abholen, wo sie sind. Das ist Freiheit. Ja, ich beschmutze mich. Nein, du beschmutzt dich nicht. Wir haben die Freiheit, beides zu tun. Du kannst der Welt nicht mehr dienen, wenn du nicht mehr die Welt verstehst. Freiheit. Guck mal den Apostel Paulus. Er war erzkonservativer Jude. Und was macht er? In Athen predigt er beim Götzenaltar. Leute, ich bin überall rumgegangen. Stell dir mal vor, es gibt Christen, wenn ich sie manchmal einlade, so von den USA, wir gehen Pergamonaltar besichtigen. Ja, das ist dämonisch! Für mich ist nichts dämonisch. Ich kann das dämonisch machen, nur in meinem Kopf. Das ist Geschichte. Das war Götzendienst, so haben die Heiden Götzen gedient. Aber plötzlich, das darf man nicht, beschmutze mich. Ich habe mich noch nie beschmutzt damit. Bin immer noch sauber rausgekommen. Aber diese Verklemmung, das macht man nicht. Das macht man nicht. Gott hat uns erlöst von Unnüchternheit. Und Paulus predigt in Athen vor dem Götzenaltar und sagt, Leute, ich habe überall gesehen, das sind lauter Altäre, aber hier der Altar dem unbekannten Gott. Und er berührt den noch und sagt, dieser Altar, über den möchte ich sprechen, was da geopfert wird. Das wisst ihr noch gar nicht. So, der Heilige Geist macht uns frei vom kananäischen, judaistischen, christlichen, muslimischen, hinduistischen, buddhistischen Denken. Weißt du, wir sind so geprägt. Von dem amerikanischen Denken, von dem freikirchlichen Denken, von dem katholischen Denken, von dem evangelikalen Denken, evangelischen Denken. Wir sind befreit, wir müssen nicht so denken. Und ich habe die Freiheit, ich kann katholisch denken, ich kann evangelisch denken, ich kann freikirchlich denken, ich kann pfingstlerisch denken. Prüfet alles und das Gute behaltet. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit, prüfet alles und das Gute behaltet. Und ich werde überall was Gutes finden. Ich werde überall was Gutes finden. Und ich bin manchmal, über Moslems oder Buddhisten erstaunt. Ich kann von denen auch was lernen. Ich kann sogar von Atheisten was lernen. Weißt du, ich kann von Atheisten sehr viel lernen. Mehr als von manchen Christen. In aller Liebe. Auch die haben große Weisheit. Auch die haben Gottes Erfahrung. So. Sei nicht so kananäisch. Der Heilige Geist macht uns fähig, flexibel zu sein. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Der Heilige Geist macht uns anpassungsfähig. Der Heilige Geist macht uns fähig, dass wir in ihrer Muttersprache predigen können. In ihrer Muttersprache predigen können. Der Heilige Geist entfremdet uns nicht von der Welt, denn es ist ja das Zentrum dieser Welt. Ohne den Heiligen Geist würde die Welt gar nicht existieren. Der brütete ja auf der Urflut. Der Heilige Geist entfremdet uns nicht vom Leben. Der Heilige Geist entfremdet uns nicht von der Realität und der Wirklichkeit. Der Heilige Geist macht das nicht. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zur Freiheit. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann sagst du, ich kann alles. Aber nicht alles frommt mich. Nicht alles bessert mich. Nicht alles ist gut für mich. Nicht alles ist gut für meine Gesundheit. Nicht alles ist gut für mein Leben. Aber ich kann alles. Zum dem amerikanischen Evangelisten Moody kam eine Frau, Moody war ein bisschen erzkonservativ natürlich, und kommt eine Frau, sagt er, eine liebe Dame, und sagt, ihr Christen, ihr tut mir so herzlich leid. Er sagte, wieso denn? Ja, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht das nicht, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft nicht trinken, ihr dürft gar nichts. Dann sagt er, wer sagt denn das? Ich kann alles. Dann sagt die Dame, Sie gefallen mir. Sie gefallen. Aber ich muss nicht alles. Ich kann alles, aber ich muss nicht alles. Und genau das ist es. Ich habe den freien Willen, ich muss nicht alles, was ich kann. Ich muss nicht. Natürlich kann ich 220 mit meinem Auto auf der Straße fahren. Aber da merke ich schon, wie meine Benzinuhr plötzlich so dreht und wie der Tank immer leerer wird. Ich kann. Wenn ich mal überholen muss, ich kann, wenn ich mal irgendwo schnell muss und so weiter und die Straße frei ist und alle schlafen. Aber ich muss nicht. Ich kann auch 80 fahren. Oder 20. Statt 200. Ich kann Themen behandeln, die auch so Tabuthemen sind. Weißt du, manche Leute sagen, über bestimmte Dinge kann man gar nicht sprechen, darf man nicht. Christ spricht nicht darüber. Ich habe die Freiheit, über alles zu sprechen, was mich bewegt. Und wenn ich das nicht tue, dann werden wir früher oder später in die Welt abdriften, dann werden wir uns die Dinge dort angucken und anhören und uns hinter vorgehaltener Hand, hinter einem Vorhang informieren oder so unterm Tisch die Sachen besorgen. Der Schlüssel zur Freiheit ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht uns lebensnah, praktisch, brauchbar, nützlich. Dann kannst du selbst komplizierte Themen behandeln und zwar verständlich dich ausdrücken. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Da bist du hemmungslos. Weißt du, das ist deshalb die Zungensprache, dass du deine Hemmungen verlierst. Darüber spricht man nicht. Und weißt du, plötzlich, wenn du dein Herz reden lässt, da wirst du ganz anders reden, als wenn du mit dem Kopf sprichst. Die Freiheit des Herzens. Dann fürchtest du dich nicht, Fehler zu machen. Dann lässt du dich auch nicht einschüchtern, wenn du den Heiligen Geist hast. Wo der Heilige Geist ist, da müssen die Dämonen Angst haben. Diese negativen Gedanken, Gefühle. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann wirst du nichts mehr verteufeln. Hör mir zu. Ich will dir die Wahrheit sagen. Da wirst du nichts mehr verdammen. Denn es ist nichts mehr Verdammliches für die, die in Christus Jesus sind. Und die verdammen auch nichts mehr. Die prüfen an, gucken es an. Naja, das ist nicht göttlich. Das würde ich nicht machen. Das muss ich gar nicht machen. Dann wirst du immer das Richtige tun. Dann wirst du zum Arzt gehen, wenn du fühlst, jetzt denkst, jetzt muss ich zum Arzt gehen, jetzt nützt Beten auch nicht. Oder plötzlich triffst du die Entscheidung, nee, guck mal, jetzt war ich bei 5 Ärzte und jeder sagt was anderes, jetzt gehe ich zu meinem Chefarzt, zum Herrn Jesus Christus. Du hast die Freiheit. Und es ist die Freiheit, dann Ja zu sagen und Nein zu sagen. Und da wirst du nicht alle Leute fragen, bitte hilf mir zu entscheiden. Du hast die Salbung und die Salbung ist, die dich dann alles lehrt. Plötzlich hast du so einen Instinkt. Geistliche Menschen, vom Gott geführte Menschen haben einen Instinkt. Die spüren's. Freie Menschen gebrauchen ihren Verstand, die geben den Verstand nicht an der Garderobe dort ab, wenn sie zur Gemeinde kommen. Die gebrauchen ihren Verstand. Die haben ihren Kopf immer noch an, wenn sie im Gottesdienst sitzen. In so vielen Kirchen sind lauter Kopflose. Die denken nicht, die sagen, was der Pfarrer sagt, das ist Gottes Wort. Nein. Auch was ich predige, das müsst ihr prüfen. Ich könnte auch dumme Sachen euch erzählen. Prüft, ob das so ist. Kann ich das so annehmen? Kann ich das so umsetzen? Freie Menschen sind frei und sie können für oder gegen sein. Und deshalb, wenn jemand weissagt, du musst die Weissagung prüfen. Nicht derjenige, wo weissagt, muss die Weissagung prüfen. Das ist größter Unsinn. Ja, wir müssen deine Botschaft prüfen. Leute, ich muss von dem Weissager nicht seine Botschaft prüfen. Der, wo es hört, muss die Botschaft prüfen. Ist es von Gott oder nicht? Du bist in die Pflicht genommen. Wenn du eine Weissagung, eine Prophetie, eine Offenbarung, ein Gesicht hörst, das musst du prüfen, nicht der, wo es bringt. Der bringt es nur, es kann von ihm sein, kann von Gott sein, kann vom Teufel sein, kann was weiß ich, von wem es sein. Du musst es prüfen, kann ich das annehmen oder nicht? Das ist Freiheit, der Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Und du musst lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Das ist schon kompliziert, Bruder, Schwester. Weißt du, wir müssen nicht alles annehmen, wo wir sind und mit allem abfinden. Wir müssen prüfen. Kann ich das? Will ich das? Soll ich das? Ist das richtig? Du kannst für vieles nicht in deinem Leben. Dass du jetzt als Mann oder Frau geboren worden bist, in Deutschland geboren bist und so weiter, da kannst du nichts dafür. Aber für das, was du kannst, solltest du was tun. Wir werden in eine verfluchte, verdammte Welt hineingeboren. Da kann ich nichts dafür. Die Schöpfung ist versaut. Zum größten Teil schon zerstört. Die Welt geht bergab. Das ist auch ein Fakt. Aber ich kann jetzt wiedergeboren werden. Halleluja. Ich kann mich Gott zur Verfügung stellen. Und ich kann jetzt anfangen, ein anderes Leben zu machen. Als ich Christ wurde, ich habe so viele Missstände in den Gemeinden gesehen. Ich bin sehr viele Gemeinden in Süddeutschland durchgegangen, so bevor ich Pastor wurde. Und habe ich dort das gesehen und dort das gesehen, diesen verkehrt und diesen verkehrt. Eigentlich am Schluss bin ich so weit gekommen, dass ich der einzige Richtige war. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, in welcher Gemeinde soll ich jetzt hingehen? Was ist jetzt meine Gemeinde? Und hör mal, da habe ich Gott gefragt, was ist meine Gemeinde? Wo soll ich hingehen? Wo soll ich mich engagieren? In jeder Gemeinde, ob es jetzt Baptisten waren oder es Pfingstler waren oder es Volksmission war oder Freie Christengemeinde, egal welche Gemeinde es war, die haben irgendwo einen Macken gehabt. Und zwar meistens 10, nicht nur einen. Und habe gesagt, da kann ich nicht, das ist nicht biblisch, bei denen ist nicht biblisch, da ist nirgendwo was biblisch. Und wisst ihr, was Gott mir gesagt hat? Du musst ein Insider werden. Du musst zuerst ein Teil der Gemeinde werden. Und dann kannst du die Gemeinde von innen mit verändern. Du kannst die Gemeinde nicht von außen verändern, aber du kannst sie von innen her verändern. Wenn du da mitarbeitest, wenn du das Wort predigst, wenn du richtig stehst und wenn du in der Gemeinde bist und richtig lebst, wird die Gemeinde besser und besser und besser und am besten. Du machst den Unterschied. Also über Gemeinden schimpfen und sich aufregen ist die größte Dummheit. Du musst ein Teil der Gemeinde werden und du bist Salz, dass das Fäulnis nicht weitergeht. Und das hat Gott mir gezeigt, ich muss ein Insider werden. Und ich muss die Freiheit haben, auch in dieser verkehrten, versauten, verdorbenen Gemeinde hineingehen und aus dieser Situation das Beste machen. Das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich in die Gemeinde Gottes gekommen. Das war eine Pfingstlergemeinde und so weiter. Und dann war ich Pastor, dann habe ich so viel verändert in dieser Gemeinde, dass diese Gemeinde du fast gar nicht mehr erkannt hast wieder am Schluss. Ja, so viel verändert. Dann habe ich Musik reingebracht mit Schlagzeug, dass die Leute plötzlich gespielt. Was haben die mich verteufelt? Der bringt Welt in die Gemeinde. Dann habe ich Radioarbeit gemacht. Wir haben das Evangelium verkündigt über Radio und so weiter. Habe ich so vieles gemacht. Und dann habe ich auch Frauen mal sprechen lassen. Ja, eine Frau schweige in der Gemeinde. Habe ich gesagt, Leute, ich habe die Bibel nicht gelesen. Und dann, weißt du, wenn du die Bibel liest und die Bibel richtig verstehst, bist du Salz in dieser Welt und Licht. Und ich könnte euch viele sagen, was das sich verändert hat. Was sich verändert hat. Also nicht über die anderen schimpfen, hineingehen und sagen, ich will ein Teil von dieser Clique sein, von dieser Familie sein und ich will mein Bestes machen. Das gilt für alle anderen Bereiche des Lebens sowieso. Der Heilige Geist ist in dir, nicht in der Gemeinde. Der ist in dir und du bist Licht und Salz und so weiter. Der neue Mensch, die neue Frau. Und wenn jemand in Christus ist, ist er weder Jude noch Grieche noch arm noch reich. Das ist eine neue Schöpfung. In dieser Welt kommen wir alle als Bettler. Und ich werde die kommende Woche über Bettlertum und Armut sprechen und unser Zustand als Christen, diese ganzen Geister und Komplexe der Minderwertigkeit. In dieser Welt kommen wir als Habenichtse. Alle miteinander. Hast du was mitgebracht in dieser Welt? Bist nackt zur Welt gekommen und nackt gehst du aus dieser Welt? Im Neuen Testament, und jetzt will ich etwas sagen, im Neuen Testament wird nicht gebettelt. Nicht gebettelt. Und Bettler, es gab eine ganze Menge Bettler, aber die sind geheilt worden, sehend oder hörend oder wieder aufgerichtet worden, wurde nicht gebettelt. Ein Christ bettelt nicht. Ich will etwas rüberbringen, auch heute Morgen. Das ist Freiheit. Wir haben die Freiheit, einem Bettler was zu geben oder nicht zu geben. Und wir müssen selber entscheiden, was für ein Bettler ist es. Ist es ein Bettler, den Gott mich prüft, jetzt annehmen? Wir haben die Freiheit. Und zu mir kam auch so ein armer Mann an der Tür, Penner, und klopft und im Winter kalt und zittert. Und irgendeine Stimme, es war nicht die Stimme Gottes, es war der Teufel, sagt, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keinen Mantel hat. Auch wenn es in der Bibel drin steht. Der Teufel kommt immer mit Bibelsprüchen. Leute, es ist gefährlich, auf die Bibelsprüche zu hören, die der Teufel dir diktiert. Und was mache ich? Ich habe zwei Mäntel. Einen Mantel war imprägniert und gefüttert und anderen war ein bisschen einfach, aber auch ein guter Mantel. Und ich prüfe und denke, wenn du gibst, gibst schon den guten Mantel. Der Mann ist draußen, friert draußen und so weiter, dieser Penner. Und dann gebe ich dem Penner den Mantel. Und sagt, Gott segne dich und so weiter. Und ich habe gedacht, mein, jetzt bist du sozial gewesen, jetzt bist du so human gewesen, jetzt hast du was Gutes getan. Am nächsten Morgen, so 6, 7 Uhr, steht an der Tür und klingelt Sturm. Und ich komme raus und sehe den Bettler, aber ohne meinen Mantel. Und dann hat er eine Tragtüte und sagte, mein Herr, ich möchte den Mantel wieder zurückgeben. Der hat keine Westentasche. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass der Mantel keine Westentasche hat. Und gibt zurück. Und ich war zuerst mal wieder froh, dass ich meinen Mantel habe. Der hätte das auch in Müll schmeißen können. Aber ich habe Probleme bekommen. Probleme mit dem Wort Gottes. Und was ist jetzt richtig? Du wolltest helfen, siehst du, und du konntest nicht helfen. Und wie wir das so zu Hause machten, wir haben unsere Bibellese gehabt, fortlaufende Bibellese gehabt. Und dann lesen wir am Tisch beim Frühstück und in unserer Bibellese, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich denke, das gibt's nicht. Doch, da lese ich. Ihr könnt, wo Jesus zum Judas sagt, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich denke, wenn ich dem Armen helfen will, kann ich dem Armen helfen. Aber wenn ich nicht will, begehe ich auch keine Sünde. Wenn ich den jetzt abfimmele und abspeise und sage, geh, hau ab, ich will mit dir nichts zu tun haben, geh arbeiten, ich begehe keine Sünde. Aber ich habe gesagt, das gibt's nicht. Ich muss im Original gucken, wie steht's im Original? Und im Original steht genauso, wenn ihr wollt, könnt ihr den Armen helfen. So, es liegt alles an meinem Willen. Und du siehst, wo Satans das Herz vom Judas erfüllte, beim Helfen, Armen zu helfen. Der Teufel weiß, wie er über eine Hintertür zu uns reinkommen kann. Deshalb, Leute, ich will hier noch eine Wahrheit sagen, was bin selber fall manchmal selber noch immer rein. Christen betteln nicht, Christen bitten den Vater im Himmel. Und euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Im Vater unser müssen wir sogar beten, gib uns unser tägliches Brot heute. Also wir sind von Gott abhängig als Kinder Gottes. Wir sind nicht mehr von Menschen abhängig. Und da ist es schon sich wichtig. Wir sind nicht mehr von Menschen abhängig. Wir müssen Menschen nicht mehr anbetteln und anschnorren. Christen sagen alles dem himmlischen Vater. Und er gibt ihnen, was sie brauchen. Nur Heiden und Ungläubige betteln. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wirst du nicht betteln. Du wirst sagen, Vater, ich habe so Hunger. Oh, ich habe so Hunger. Und dann wird Gott einer Schwester oder einem Bruder sagen, du, horch, lad ihn ein zum Essen. Wird Gott es sagen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vom Geist geleitet sind auf alle Gebiete. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und du bist Kind Gottes, des himmlischen Vaters. Wenn dich jemand anbettelt, und ich sag dir, ich habe das inzwischen gelernt und bin da konsequent, könnt mich steinigen und kreuzigen und alles miteinander. Ich bin da konsequent. Wenn mich jemand anbettelt, der ist für mich vom Teufel geschickt. Grundsätzlich tut mir leid, aber das ist so. Denn der steht nicht mit Gott richtig. Würde mit Gott richtig stehen, würde mich nicht anbetteln. Der ist kein Kind Gottes, der ist nur ein Schmarotzer. Der so auf diese soziale Ader da einfach sich sowas besorgt. Der nützt andere aus. Weißt du, wenn du Kind Gottes bist, dir stehen Segnungen Gottes zu. Dir steht die Fülle zu. Wenn du richtig leben würdest mit Gott, wird Gott dich versorgen mit allem, was du brauchst. Du wirst nicht alles haben, was du brauchst oder was du dir wünschst, aber du wirst alles haben, was du im Leben hast. Christen helfen sogar den Armen. Aber die werden nicht angebettelt. Armen, die Gott zeigt, du horch, hier solltest du helfen, hier solltest du was geben. Gott zeigt dir die Armen, wer sie sind, denen du helfen solltest. Er wird dir schon die richtige Zeit, nicht die, die auf dich zukommen, sondern die Gott dir zeigt, das sind die Armen. Hört mir gut zu, du hast die Freiheit. Du kannst ja natürlich alle annehmen, kannst Sozialamt und Bank und Hotel sein. So, durch den Heiligen Geist siehst du, wie dein Bruder leidet. Du siehst es, du spürst es oder deine Schwester, aber du lässt dich nicht ausnützen. Du spürst, was du machen sollst und wo du dein Geld geben sollst. Ich habe mal einen Gottesdienst gehabt. Es war ein ganz, ganz mysteriöser Gottesdienst. Da war so Jesus People Gottesdienst. Ich habe Gottesdienst gemacht, ließ Opferbeutel rumgehen oder so Körbchen. Und dann habe ich gesagt, Gott zeigt mir heute Abend, es war Abendgottesdienst, zeigt mir, wenn irgendjemand in Not ist, der soll sich was aus dem Opfer rausholen, was er braucht, um das zu leben. Und ich hab gedacht, ich krieg mein Geld nicht mehr wieder. Oder die Kollekte. Du, da kam alles wieder da. Und dann kommt ein junger Mann, ein Hippie, und dann sagt er, Bruder Matutis, ich weiß nicht, wie ich nach Hause kommen kann. Ich habe mein Fahrgeld rausgeholt. Da sagt er, Gott segne, das habe ich auch gesagt. Nimm das raus. Gott weiß, was du kannst und was nicht kannst. Und es war ein gottesfürchtiger Junge. Und der den Heiland lieb gehabt hat. Weißt du, aber Gott sagt mir, wenn irgendjemand hier ist, und ich fühle, da ist jemand hier, der ist in Not, der weiß nicht, wer nach Hause kommt. Und er darf sich das Fahrgeld rausholen. Komisch, das war meine Erfahrung. Weißt du, Gott zeigt, gib ihm. Rechte da nicht, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das ist bei Kindern Gottes. Kinder Gottes geben, sie sind sehr gebefreudig. Die unterstützen die Armen. Aber die lassen sich von Armen nicht ausnehmen. Egal was, wie die Armen aussehen. Es können auch liebe Verwandte sein. So, der verlorene Sohn. Weißt du, der verlorene Sohn wäre nie nach Hause gekommen, wenn der Bauer dem was zu fressen gegeben hätte. Der wäre nie nach Hause gekommen. Der hätte sich nie auf seinen Vater besonnen. Aber weil der Bauer sagt, du kriegst nichts, dann hat er gesagt, mein Vater hat wohl die Fülle, besinnt sich auf den Vater. Viele kommen nicht zur Bekehrung und da sind die Frommen ein großes Hindernis für die. Die kommen nicht zur Bekehrung, weil, ja, da kriegst du wieder, arme Bruder, arme Schwester. Kriegst wieder. Nein. Du bist verantwortlich und ein Gott und ein Hindernis für Gott und für den Menschen, dass er nicht zu Gott kommt, weil du immer wieder gibst und immer wieder aufpäppelst. weil du ihren verlorenen Zustand unterstützt. Warum sollen sie nach Hause gehen? Meine Oma gibt mir immer, das ist egal. Oder mein Herr sowieso, Pastor. Und dann nützen sie ihn aus. Ich will dir den Weg zur Erlösung zeigen. Und das ist, was ich will. Gehen musst du natürlich diesen Weg selbst in die Freiheit. Jesus sagte, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Zuerst einmal, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Nicht Geld gegeben, das Evangelium gepredigt. Weißt du, wenn du das Evangelium richtig kapiert hast, und das ist das Typische vom Evangelium, wo hat die Pfingstbewegung angefangen von Los Angeles? Bei den Armen in den Slums. Weißt du, der Heilige Geist, wenn der über die Menschen kommen, die kommen aus dem asozialen Zustand raus und die werden sozial gehoben. Und deshalb schimpft man manchmal, ja, die Christen, die fahren gute Autos und die wohnen schöne Häuser. Warum? Wenn du die Christen genau anguckst, die waren auch Analphabeten, die waren auch arme Schlucker. Aber durch die Hilfe Gottes, durch die Treue im Glauben, durch das Permanente, durch das Kontinuierliche, durch Hilfsbereitschaft, durch Mitarbeit und so weiter. Die sind aus dem asozialen Zustand rausgekommen, die saufen nicht mehr, die rauchen nicht mehr, die sparen einen Haufen Geld jetzt wieder, verstehst du? Und was weiß ich, die leben kein liederliches Leben, die halten ihr Geld zusammen, die wissen, wie man Geld zusammenhält. Und die kommen aus diesem niedrigen Zustand raus. Ich kenne so viele Arme. Und bei uns sind auch einige Arme, die als Arme herkamen und heute Auto fahren und glücklich sind und was verdienen. Also das ist Freiheit. Gott will uns entwickeln. Und er will uns rausholen. Deshalb, den Armen wird das Evangelium gepredigt, die gute Nachricht. Und die brauchen das, die Armen. David wusste, Gott kann mich erretten. Gott kann mich erretten von meinen Feinden. Gott kann erretten mich von meinen Verderben. Weißt du, und Gott führt uns manchmal Wege. Und deshalb, wir müssen nur seine Wege gehen und mit den Wegen Gottes einverstanden sein. Das ist die Freiheit. Bist du mit den Wegen Gottes einverstanden, wie Gott dich führt? Gott hat Josef geführt. Der kam nach Ägypten. Und weißt du, manchmal fragen wir uns, warum ist einer arm? Lass mich nochmal beim Armut bleiben. Warum manchmal arm sind? Warum kommt Hungersnot? Warum kommt Tragödie, Drama über mein Leben? Warum passieren schreckliche Dinge? Da haben sie ihren Bruder verkauft. Und Gott hat aber diesen Fehler, diesen Missstand benutzt, um die zur Korrektur zu bringen und die demütig zu machen. Denn Gott muss uns vom Stolz erretten. Das ist auch Freiheit. Gott kann uns nicht helfen, solange wir stolz sind. Und ja, da kommen sie. Zuerst muss der eine durch die Tiefen gehen, aber Gott weiß, der Josef verkraftet es schon. Der Herr war mit ihm. Wahre Gläubigen, die wissen, Gott steht mir bei, Gott bringt mich durch, Gott trägt mich durch. Und dann, als er den Brüdern sich zu erkennen gibt, dann sagt er, ihr gedachtet Böses mit mir, aber Gott macht es gut. Und das ist die Freiheit. Weißt du, wenn du erlebst negative Dinge in deinem Leben, da haut dich jemand in die Pfanne, macht dich jemand schlecht, verrät dich jemand, verkauft dich jemand als Sklaven, nützt dich aus. Aber weißt du, du gehst diesen Weg, du sagst, Gott wird mir helfen. Und Gott hat Josef geholfen. Aber die mussten kommen und betteln. Die mussten kommen. Verkauf. Als sie in Ägypten haben wir gehört, da gibt's so Brot. Die mussten betteln. Deshalb, du musst dich fragen, warum einer bettelt. Gott hat uns, als wir geheiratet haben, das Wort gegeben, ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Das war grünes Licht für uns. Wir wussten, der nach Gott, mit Gott lebt, der Gerechte, der mit Gott einverstanden ist, der Gottes Willen tut, der auf Gottes Stimme hört, der wird nicht nach Brot betteln. Er wird nicht immer Kuchen haben und er wird nicht immer Schnitzel essen. Aber der wird nicht nach Brot betteln. Nur nebenbei. Und ich sage das aus persönlicher Erfahrung. Ich sah, immer wieder habe ich Gott erlebt in Kleinigkeiten. Gott versorgt in Kleinigkeiten. Wenn du mit Gott lebst, weißt du, mein Auto hat einen schweren Schaden gehabt, einen Achsenbruch. Damals, ich war jung im Dienst und bring das Auto in die Werkstatt. Zuerst einmal, ich habe kein Geld. Aber ich habe die Freiheit, mein Auto in die Werkstatt zu bringen, ohne Geld. Und ich weiß nicht, wie wir zahlen. Komm, so viel Gehalt kriege ich nicht einmal, was die Reparatur kostet. Ich habe Kostenvoranschlag gemacht und habe gewusst, ich kann es nicht bezahlen. Aber ich habe die Freiheit, ich habe Gott gefragt, soll ich das Auto jetzt verschrotten lassen oder in die Reparatur bringen? Und Gott gab mir die Freiheit, das Auto zur Reparatur zu bringen. Jetzt steht das Auto bei der Reparatur in der Werkstatt. Der Meister ruft an und sagt, Herr Matudis, Ihr Auto steht da zur Abholung, wann holen Sie das Auto ab? Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt nicht kann, dass ich nicht das Geld habe. So, und ich habe gesagt, Herr, du hast mir doch gesagt, ich soll das Auto hinbringen. Ich werde niemand betteln und niemand anklopfen. Ich könnte anklopfen und könnte sagen, bitte, ich brauche jetzt ein paar hundert D-Mark damals, um das zu bezahlen. Aber ich nicht getan, ich habe meinem Gott die Not gesagt. Weißt du, du musst lernen, deinem Gott die Not sagen. Diese Freiheit zu haben, dass du dein Herz vor dem Herrn ausschüttest. Und ich sagte, Gott, guck mal, der sitzt mir auf die Pelle, der ruft mich jetzt bald jeden zweiten, dritten Tag an. Wann holen Sie das Auto ab? Und ich kann's nicht. Und ich kann ihm nicht die Wahrheit sagen. Lügen werde ich auch nicht. So, denn es liegt auf Lügen kein Segen. So, ich werde keine faule Ausreden suchen. Und ich kann's nicht. Und schon wenn ich so die Nummer gesehen habe, habe ich gar nicht mehr abgehoben. Denn ich wusste, der fragt, wann holen Sie das Auto ab? Der wollte das Auto aus der Werkstatt loskriegen. Aber ich habe gesagt, ich werde Gott dienen. Herr, du hast mir die Freiheit gegeben, hinzubringen, und du wirst mir auch die Freiheit geben, wieder abzuholen. Und dann predige ich auf der Straße und sage, Gott ist groß, Gott ist mächtig, im Schlossplatz da in Stuttgart und so weiter, und erzähle den Leuten das Wunderbarste vom lieben Gott. Und dann kommt einer und sagt, nehmen Sie denn das ist für Sie, und steckt den Zettel ein. Gut, dass man Westentasche hat. Und bedanke mich, und kurz will ich die Geschichte kurz machen, und zu Hause mache ich den Umschlag auf, sind 400 Deutschmark, und ich kann mit diesem Geld das Auto abholen. Genauso viel hat die Reparatur gekostet. Du siehst, Gott versorgt dich, wenn du ihm sagst. Und deshalb, liebe Geschwister, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Wir müssen lernen, unsere Not dem Herrn zu sagen. Und irgendwo kommt dann Hilfe vom Herrn. Und Gott weiß, und Gott wird Menschen benutzen, um uns zu dienen, die du gar nicht kennst. Und bist verblüfft, plötzlich kannst du deine Rechnung bezahlen und dein Auto abholen. So, herzlich eingeladen, mit Gott zu sprechen. So, Gott gab David einen Schlüssel zur völligen Befreiung. Und diesen Schlüssel möchte ich ganz schnell dir noch geben in den nächsten paar Minuten. Weißt du, Gott kann mich erretten, sagt er, von allen meinen Feinden. Gott kann. Ich muss nur mit Gott mitarbeiten. Er hat ihn errettet von vielen Schwierigkeiten, von Flüchen und von Verwünschungen, von Bedrängnissen, von Spannungen. Gott hat ihn befreit. Und David drückt in seinem Psalmen, liest mal die Psalmen, wenn du Not hast, liest die Psalmen. Gott errettet den Elenden. Im Psalm 18, Vers 19 sagt er, mein Gott führt mich in die Weite. Das ist, wie Gott mit Menschen umgeht. Gott führt dich in die Weite, raus aus diesem Gefängnis, raus aus der Enge. Warum viele Leute Asthma haben, ist, die leben in einer Enge. Keine Luft und ersticken fast. Du lebst in einer Enge. Schmalspur. Du musst raus in die Weite. Dein Leben muss in die Weite geführt. Dann hört dein Asthma von selbst auf. Muss man gar nicht mehr dafür beten. Wenn Gott dich in die Weite geführt hat. Dein Horizont gesprengt hat. Gott führt dich in die Freiheit. Mein Gott führt mich in die Weite. Psalm 18, Vers 19. Führt mich dorthin, wo kein Feind ist. Wo keine Bedrängnis ist. Er führt mich aber am Bach vielleicht, in die Wüste. Ich weiß nicht, wie Gott dich führt, aber er führt mich in die Weite auf jeden Fall. Und was ist die Weite? Weg von allen Begrenzungen. Das kann ich nicht und das kann ich nicht. Weißt du, Gott führt uns in die Weite. Brüder und Schwestern, das ist, was Gott uns führt. Ich habe einen Schock erlebt, als ich hier nach Deutschland kam. Ich komme ja aus der Sowjetunion. Als ich hier nach Deutschland kam, ich habe einen Schock erlebt. Habe ich gesagt, das gibt's nicht. Jeder hat so seinen Zaun, sein Gärtle und es ist alles eingezäunt. Die Menschen sind ja furchtbar. Ich war gewöhnt Freiheit. Und ich weiß, das Land prägt die Mentalität der Leute. Wenn da Zaun ist und da Zaun ist, am Schluss leben sie alle nur noch von Zäunen. Und Gott führt dich in die Weide. Also bei uns war Weide. Der Nachbar, den hat man gar nicht gesehen. Da konnte man nachts um eins Trompete spielen. Aber das war die Weite, in die Gott uns hineingeführt hat, hier, oder rausgeführt hat. Und ich weiß, was Enge ist. Und das ist die Mentalität. Wir haben zu viel Zäune, nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen. Die Gemeinde, die Stadt, so alles Zäune, alles so begrenzt. Gott führt dich in die Weite. In deinem Leben, da gibt es so viele Leute, die auf deine Nerven trampeln. Gott führt dich in die Weite. Weißt du, Gott führt dich in die Weite, dass du in Ruhe gelassen wirst. Dass du dein Ich, dein Ego, dein Leben, dein wahres Ego, dein geheiligtes Ego ausleben kannst, wo dir niemand mehr Vorschriften macht. Weißt du das? Gott führt dich in Unabhängigkeit. Das ist die Freiheit, die Gott seinen Kindern schenkt, in die Unabhängigkeit. Gott führt dich in ein Leben, wo er dich erfüllen kann, wo dir niemand mehr stiehlt was und wegnimmt. Und erst in der Freiheit kannst du richtig kreativ sein. So, ich könnte die Liste von der Weite noch erweitern. Aber Gott ist ein Befreier, der dich erlöst. Und wir brauchen Erlösung. Erlösung von allen diesen blöden, dummen Verdammnissen, in denen die meisten Frommen drinstecken. David war verdammt. Und wir alle sind verdammt irgendwo. Ich sagte, wir sind in einer verdammten Welt geboren. David war verdammt. Er war das achte Kind. Weißt du, er soll die Schafe seines Vaters hüten. Er soll in Hirte bleiben und stinken. Hirten stinken. Deshalb wollten die Ägypter keine Hirten haben, weil die stinken. So, er sollte so einen komischen, schlechten Beruf haben. Aber Gott wollte aus ihm ganz was anderes machen. Er war verdammt, Hirte zu sein. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass du aus dieser Verdammnis rauskommst. Auch als Deutscher. Unser Bundespräsident hat in Auschwitz eine Dummheit gesagt und Blödsinn gesagt. Also das tut mir leid, dass ich das sagen muss. Er sagte, wir Deutsche, wir müssen auf ewig die Schuld tragen von Holocaust. Wir müssen auf ewig die Schuld tragen. Das ist der größte Blödsinn, den unser Präsident geschafft hat. Auf ewig die Schuld tragen. Gott vergibt Sünden, auch Holocaust-Sünden. Und auf ewig gibt es keine Sünde. Was besteht auf ewig? Auf ewig besteht nicht einmal Deutschland. Deutschland ist schon in diesem Jahrhundert schon ein paar Mal gewechselt. Weißt du, das ist gegen jede Logik. Auf ewig die Schuld tragen. Wir müssen von der Verdammnis wegkommen. Auch als Deutsche immer sich schuldig fühlen. Auf ewig. Auf ewig. Auf ewig. Vergiss es. Gott ist der Sünden vergibt. Der Teufel möchte, dass du auf ewig die Schuld rumträgst. David war verdammt, Schafe zu hüten, einfach zu sein, sein Leben da im Abseits zu führen, irgendwo weit weg. Er war verdammt, nie aus seinem Revier rauszukommen. Er war verdammt, keine Frau zu kriegen, weil was kannst du dabei Schafen noch eine Frau finden? Er war verdammt, da so ein einfaches Leben zu führen, keine Nachkommen zu haben. War verdammt, niemand zu sein, nobody. Und viele leben mit so Verdammnissen. Gott hat dich befreit von Verdammnissen. Begnüge dich nicht damit. Weißt du, plötzlich sagt der Vater, du, meine Söhne sind im Krieg, geht hin und geh mal, bring denen was zu essen mit, unterstütze sie. Und du siehst, und David kommt dorthin und das Essen ist nicht das Wichtigste. Und Geschwister, uns muss das Essen und Trinken nicht das Wichtigste sein. Das Wichtigste ist da, wo Gott uns hinbringen will. Und da geht er hin und da sieht er, meine Brüder sind in Not, da kommt dieser Goliath ständig, dieser Tyrann da, dieser Diktator und tyrannisiert und macht sich lustig. Na, ihr armen Israeliten, kommt her und kämpft mit mir. Da ist keiner da. Und dann fragt er, wer ist dieser Unbeschnittene? Du siehst, plötzlich kommt, wird dieser David, dieser Nobody, wird plötzlich Armeegespräch und seine Brüder sagen, das kannst du nicht. David, bist du verrückt? Und das ist, was die Christen manchmal sagen, den Kindern Gottes, ihren Geschwistern und Brüdern. Das könnt ihr doch nicht. Wenn du Kind Gottes bist, du kannst alles. Wenn du Kind Gottes bist, kannst du alles. Und ganz kurz diese Geschichte. David kommt aus seiner Verdammnis raus und sagt, ich gehe. Und dann, du weißt die Geschichte David und Goliath, was dabei rausgekommen ist. Weißt du, du musst wissen, wer du bist und was du bist. Und er hat die Ehre Gottes gesucht. Und Geschwister, Gott segnet uns, wenn wir die Ehre Gottes suchen. Wenn die Ehre Gottes Nummer eins in unserem Leben ist, die Herrlichkeit des Herrn. Wer ist da, diesen Namen des großen Gottes Jahwe verlästert? Wenn du einmal in der Verdammnis entkommst, bist du für immer entkommen. Und David kommt mit seiner Schleuder, dann kriegt er die Michal als Frau vom Saul, die Tochter. Dann fragt er, ja, was kriegt man dafür, wenn man den Riesen schlägt? Ja, der kriegt die Tochter vom König, Prinzessin. Du siehst also, plötzlich ist Gott ist begnadigt, plötzlich kriegt er, plötzlich ist er jemand, plötzlich wird er jemand. Nur weil er Mut hatte, seinen Status quo zu verlassen. Und das ist Freiheit. Ich muss nicht verdammt sein. Ich kann aus der Verdammnis rauskommen und ich tue etwas. Und ich pack die nächste Gelegenheit am Schopf. Wahre Menschen, die mit Gott leben, packen die nächste Gelegenheit, sich ihnen bietet, wie beim David oder woanders auch immer, am Schopf und die machen was draus. David, ja, das ist ein Kriegsmann von Jugend an. Du bist nur ein Hirtenjunge. Weißt du, du musst dich nicht verdammen lassen von deiner Entwicklung, deiner Entstehung und so weiter. David vergleicht sich nicht mit dem Goliath, der ist unbeschnittener. Ich bin Kind Gottes. Vergleich dich nicht mit der Welt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, steht in Römer Kapitel 12. Vergleich dich nicht mit den anderen Menschen. Vergleich dich nicht mit Deutschen, Amerikanern, Japanern und was weiß ich mit jedem. Du bist du. Und du hast deine eigene Identität von Gott her. Und sagt, wer ist es? Ich gehe hin. Ich gehe hin. Freiheit. Ich gehe hin. Und weißt du, was er nur mit seinem Lendenschurz und Steinschleuder, frei ohne diese große Waffenrüstung vom König Saul, er sieht Gott und sieht nicht die Ohnmacht und die Unfähigkeit. Das ist Freiheit, Gott zu sehen und nicht seine Probleme und seine Schwierigkeiten zu sehen. Menschen, die kein Auge für Gott haben, die werden immer verdammt und der Goliath treibt seinen Jux mit ihnen. Immer komplexe, Minderwertigkeitskomplexe. Gesalbte, die lassen sich nicht verdammen. Gesalbte sind nicht zum Greifen. Gesalbte lassen sich nicht verachten. Gesalbte Menschen lassen sich falsche Motive nicht unterstellen. Tja, du bist gekommen, nur um den Krieg zu sehen. Nein, der ist gekommen, um den Sieg zu erringen. Gesalbte, die lassen sich nicht besiegen. Die wissen, ich habe noch vier Steine in der Tasche. Wenn der eine nicht klappt, werden noch die nächsten drei oder vier andere auch noch funktionieren. Ich kann schleudern. Salbung war der Schlüssel für die Befreiung Israels damals unter dem König Saul. Wenn Gott uns beruft, musst du nicht auf dich schauen, was kann ich nicht. Mit Gott springst du über die Mauern, Bruder, Schwester. Weißt du, dann fügst du dich nicht jeder Mann und jede Situation. Wenn Gott dich ruft, dann bist du frei von Zwängen. Und das ist, wo Gott dir Freiheit schenkt, von diesem ganzen Zwanggeist. Ich muss. Jemand kam zu mir und sagt, bitte bet mit mir. Ich habe einen Zwang, mir x-mal am Tag, 100-mal oder mehr, nach jedem Händegruß und so weiter Hände waschen. So Waschzwang. Es gibt auch sowas. Und da muss ich für jemanden beten. Gott macht dich frei von den ganzen Waschzwängen und andere Zwänge. Du kannst noch unerfahren sein, du kannst Probleme haben, aber wenn Gottes Geist über dein Leben kommt, bist du ein anderer Mann. Und ich möchte noch an diesem Text, was ich meinen Geschwistern gestern mitgegeben habe, aus Psalm 147 lesen, der Herr, wenn du Gott als Freund hast und Partner hast und Weggefährten hast, dann lebst du ein anderes Leben, lebst du in anderen Dimensionen, lebst du in der Freiheit der Kinder Gottes. Und ich lese Psalm 147. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Das war euer Trauftext. Und das möchte ich noch einfach euch ins Herz schreiben und mitgeben und diesen Psalm einfach euch als Psalm empfehlen. Wer Gott durch sein Leben, durch seine Werke verherrlicht, der lebt ein Leben der Freiheit. Der lebt ein Leben der Entfaltung. Du hast plötzlich keine negativen Gewohnheiten, die dich zerstören. Nein, im Gegenteil, du hast eine Ausstrahlung, Optimismus, Zuversicht. Denn dir ist Gott wichtiger wie alles andere. Die Gott fürchten, leben von der Güte Gottes, von der Gnade Gottes, von der Stärke Gottes. Wer Gottes Ehre sucht, den sucht der Herr, den sucht er auf. Freiheit. Wer nur Gott ehrt, der fängt von Gott Gnade, Barmherzigkeit. Und da lese ich, lobe den Herrn. Denn unser Gott zu loben, das ist ein köstlich Ding. Lob den Herrn. Weißt du, ich habe die Freiheit. Ich kann gegen Gott murren und rebellieren und kann sagen, Gott, mein Schicksal nehme ich nicht an. Ich möchte euch einladen für heute Nachmittag in der Residenzstraße, da wird das Thema sein, dein Leben ist von Gott geplant. Bis ins Detail. Dein Leben ist von Gott geplant. Heute Nachmittag, 14.30 Uhr in der Residenzstraße, steht, wo das ist, hier auf dem Zettel. Hier. Denn unser Gott ist zu loben. Es ist ein köstlich Ding, den Herrn zu loben. Ihn zu loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt zerbrochene Herzen und er verbindet die Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie mit Namen. Das ist unser Gott. Wir haben einen großen Gott. Ich kann natürlich mich beschweren, Gott, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Aber wir haben einen großen Gott. Denn unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist er, wie er regiert. Weißt du, die Freiheit, lass Gott machen und schalten und walten. Wer den lieben Gott lässt walten, dem zeigt er seine Gunst und schickt ihn in die große, weite Welt hinaus. Er führt ihn in die Weite. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden, betet Maria. Singt dem Herrn ein Danklied. Ich kann natürlich sagen, ich murre. Ich meckere. Aber ich kann sagen, Halleluja, und ich fange an, im höheren Chor zu singen. Fang an, im höheren Chor zu singen. Das ist ein ganz anderer Sound, ganz andere Art. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen und der im Himmel und über die Wolken wohnt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf die Berge wachsen lässt, dem viel Futter gibt und den jungen Raben. Guck mal, Gott liebt sogar die jungen Raben. Die stehen bei Gott unter Naturschutz. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Na, 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 na. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Güte hoffen. An dich hat Gott gefallen, wenn du dich vor Gott fürchtest, Gott dienst und Gott liebst von ganzem Herzen. Das ist, was man, wie es aussieht, wenn man von Gott begeistert ist. Dann weiter, preis Jerusalem, den Herrn, lobt sie und deinen Gott. Gemeinde, lobt Gott. Natürlich, du hast die Wahl, du hast die Entscheidung, du hast die Freiheit. Du kannst sagen, nö, ich will still sein, ich bleib sitzen, ich gehe nach Hause. Kannst machen, liegt in deiner Hand. Oder du kannst sagen, jetzt erst recht, jetzt stehe ich auf. Er schafft deine Grenzen, in deinen Grenzen Frieden. In deinen Grenzen schafft er Frieden. Gott ist herrlich in den Grenzen Israels und sättigt dich mit dem besten Weizen. Da musst du den billigen Weizen da aus Ägypten nicht kaufen. Er sendet sein Gebot auf die Erde und sein Wort läuft schnell. Er gibt Schnee wie Wolle. Er streut Reif wie Asche. Er wirft seine Schlossen herab. Was weiß ich, was habe ich da geschrieben? Aber er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Halleluja. Er lässt seinen Wind wehen und er taut es. Wenn Gott weht, kommt ein schöner Südwind. Er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. Er hat an keinem Volk gefallen, sein Recht kennen. Die sind Gottes Lieblinge, die gefallen ihm. Und dann sagt Gott nur noch Halleluja. Und das ist das Schönste und Gewaltigste, wenn Gott über dein Leben Halleluja sagen kann. Nicht nur, dass du Halleluja sagst, sondern Gott sagt Halleluja. Das ist die Halleluja. Gott muss von uns wieder begeistert sein. Das ist die Freiheit. Begeistert. Und du kannst. Und Jesus sagt von manchen Leuten, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Die haben Freiheit gehabt. Die haben sich die Freiheit genommen. Die haben sich nicht einengen lassen. Das darf man nicht. Bei Gott darfst du alles. Bei Gott ist alles erlaubt. Wenn Gott uns so ehrt, dass er Halleluja über unserem Leben sagt und begeistert ist und so weiter, da bleibt der Segen über unserem Leben. Wenn Gott begeistert ist. Ist Gott über dich begeistert? Komm in die Freiheit der Kinder Gottes. Ich lade dich herzlich ein. Sei nicht so verklemmt. Lass uns fröhlich sein. Fröhlich, fröhlich, fröhlich ist das Volk Gottes, dessen Gott der Herr ist. Halleluja. Vater, deine Liebe ist größer als alles auf dieser Welt. Der Chor macht sich fertig und wir werden singen. Aber lass uns aufstehen jetzt. Wir möchten in die Gegenwart Gottes gehen. Wir möchten uns innerlich zubereiten, in die Freiheit zu leben. Du gehst nach Hause. Wenn du hier die Gemeinde verlässt, du bist in der Freiheit. Du kannst nach links gehen und du kannst nach rechts gehen. Du kannst nach Hause gehen und kannst in die Kneipe gehen. Du kannst also zur Arbeit gehen oder kannst auch wieder rüberkommen, 14.30 Uhr zur Gemeinde und wieder Gottes Wort hören. Oder du kannst nach Hause gehen und dich ins Bett legen. Dein Leben geht weiter. Deshalb mach dich bereit. Vater, ich danke dir, dass wir einfach dir dienen können und dass wir in Freiheit dir dienen dürfen. Niemand muss Gott dienen, aber jeder darf Gott dienen. Halleluja. Wir dürfen hier in der Gemeinde Gott anbeten. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind auch eine Freikirche und bleiben es auch in Jesu Namen. Und wir wollen nur Gott verherrlichen und Gott anbeten und Gott die Ehre geben. Die Freiheit haben wir, Gott zu ehren und Gott zu preisen. Vater, ich segne jetzt alle Geschwister, die da sind. Ich segne auch die, die schwach sind, die angefochten sind. Herr, hilf, dass sie in ihrer Schwachheit stark werden. Dass sie in ihrer Not, Herr, dich sehen als den Fadenzieher, den Schachspieler, den, der alles so arrangiert, der alles so wohl macht. Herr, dass wir sagen können, der Herr befreit mich und führt mich in die Weite. Gott bringt dich in die Freiheit, er führt dich in die Weite. Nicht nur 3 Tage weg, sondern für immer und für den Rest. Du wirst deinen Pharao nicht sehen, wenn du Gott folgst. Und du wirst sehen, wie dein Pharao ertrinkt und umkommt und im Roten Meer bleibt und wie du mit Gott sicher ins das gelobte Land kommst und das gelobte Land erreichst. Vater, ich segne deine Kinder jetzt ganz besonders. Herr, die schwach sind, stärke, die müde sind, richte sie auf und du gibst den Müden Kraft und Stärke genug, Herr. So wie ich im Psalm gelesen habe, Herr, du erquickst unsere Seele. Amen.